Bits und so.
Mit dem heute Morgen schon am Dausend dabei vom Alphonblog, der Alex Olmer.
Guten Abend.
FC Kado Kaiser, McNeil Becker.
Guten Abend.
Und Bastian Schönbühl-Wörtle.
Guten Abend.
Abend miteinander. So, wir haben jetzt nur noch ein paar Tage bis zum iPhone-Event. In der Zwischenzeit, während wir uns da irgendwie drauf einstellen, ist ja jetzt am 1. September der Turnus als neuer Chef reingekommen und Tim quasi rausgegangen. Und eigentlich, ich glaube, so viel ändert sich jetzt erstmal nichts. Wenn der jetzt irgendwie neue Manager rein und raus tut, ein paar mehr Leute bei Vision Pro rausschmeißt, irgendwie Hardware-Mitarbeiterin zurückholt, die schon in Rente war und so, davon sehen wir erstmal alles nichts so richtig. Wir sehen nur, seine erste Amtshandlung ist, dass er einen Anruf aus dem Weißen Haus bekommen hat und gesagt hat, hier, Lake Ontario, raus damit. Okay, gut. Also die Linie ist, glaube ich, klar in der Hinsicht.
Ja, ich meine, das wäre, glaube ich, ein bisschen viel tatsächlich erwartet gewesen, wenn jetzt Apple sich da gleich zum Start ausgesucht hätte, diesen Lake Ontario an dem festzuklammern. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hätte erwarten sollen. Wir wussten ja schon, dass sie in dieser Form damit verfahren, weil wir dieses Spiel ja beim Golf von Mexiko schon gesehen haben. Und ich bin erstaunt, dass sie so lange gewartet haben und das nicht versucht haben, noch kurz in die Cook-Zeit reinzuschieben, ja, und dann schnell sagen, so, jetzt nennen wir das den blöden See halt um, weil es
der ist nicht blöd, das ist ein sehr schöner See, der war schon, der ist sehr hervorragend und führt zu sehr, sehr hoher Luftfeuchtigkeit in Toronto zum Beispiel, und das ist so diese Wand von Feuchtigkeit, die dir dann ins Gesicht reinschlägt, wenn du aus dem Flughafen rauskommst, aus dem Lake Ontario, der sehr hübsch ist, an so einem Berg, also sieht aus wie so ein Bergsee, in so einer Hütte war ich dort, so wie im Film. Hm. Es ist ganz hervorragend, wunderschön. Kein blöder See.
Ja, also das bezog sich vor allem auch auf dieses Theater natürlich, um diese Namensgeschichte. Und ja, ich klar, also musste halt jetzt irgendwie über die Bühne gehen. Dann, das sind halt die komischen Sachen. Und das ist natürlich die Sachen, mit denen Turnus weiterhin konfrontiert bleibt, auch wenn Cook das jetzt in irgendeiner Form im Hintergrund abfedern wird und muss und aller Wahrscheinlichkeit nach tut. Aber das macht es natürlich alles nicht angenehmer und schöner und attraktiver. Die, glaube ich, jetzt spannenden Fragen sind natürlich erstens, was sehen wir für eine Art von Keynote, wie ist die aufgebaut, wie ist sie strukturiert, wer spielt da Rollen und wer spielt da welche Rolle? Also ist zum Beispiel Turnus der Foldable iPhone-Präsentator oder überhaupt, also macht der mehrere Produkte, macht der einfach alles?
Ja, also Steve Jobs.
Also ich meine Steve Jobs, ne? Kommt reinkommen und Keynote machen, ab und zu mal irgendwie irgendeinen AT&T-Clown reinholen und dann wieder Singular, von der Bühne werfen. Ja, genau, richtig. Und dann, oder macht er halt dasselbe Schema, was wir jetzt unter Cook gesehen haben, dass praktisch der Chef kommt und Hallo sagt, und der muss sich ja natürlich irgendeine dämliche neue Good Morning Catchphrase ausdenken. Und
hat er ja schon. Hello. Hello ist sein Catchphrase.
Viel mehr als Hello kam da nicht bei rum, ja. Und halt, wie wird das platziert? Weil ich meine, das ist bei Apple immer schon wichtig gewesen, weil man in den Keynotes immer erkennen konnte, wer sind da die Leute, die gerade auf dem aufsteigenden Ast sind, die irgendwie mehr Verantwortung haben, die für Produkte da irgendwie verantwortlich sind und irgendeine öffentliche Rolle spielen, was ja sonst eher ungewöhnlich ist bei Apple, weil ja die Firma eigentlich sich sonst ja eher abschottet nach außen. Und werden wir jetzt sehen, wie Turnus das angeht und welche Rolle er da selbst eben bei spielt. Und wer präsentiert halt die entscheidenden Produkte und in welcher Form? Also da kann man, glaube ich, schon ganz viel zumindest mal erkennen, ob da Kontinuität erstmal reinkommt oder ob da schon Zeug durcheinander geworfen wird.
In den letzten Jahren war es ja meistens das Standardphone, irgendwie haben sie Kai & Rance rausgeschickt und dann das Prophone in Joswiak zum Beispiel. Was dann immer so auch so Tag und Nacht, was sie vor, also quasi Tagpräsentation für das Standardphone und dann nachts vor dem Apple Park, dann kommt der Joswiak raus und macht das Prophone. Das haben wir dieses Jahr nicht, beide Telefone. Nee. Wir haben jetzt nur das Prophone und das Faltphone, maybe.
So sieht's aus. Also da bin ich mir relativ sicher, die Gerüchte halten sich auch schon seit Monaten, dass das so ist. Das ist jetzt irgendwie nichts, was noch schnell mit der heißen Gerüchtenadel irgendwie gestrickt wurde. Deswegen, die Teilung ist spannend, die wird halt sehr relevant nächsten Frühling, wenn dann diese in Anführungszeichen normalen 18er kommen. Also das ist politisch und verkaufsstrategisch ist das natürlich extrem erwähnenswert, wenn jetzt dieser Split wirklich vonstatten geht. Wir haben, glaube ich, aber dann genug am Mittwoch zu sehen. Also scheint prall gefüllt, wenn man so auf die auf den Gerüchteplan guckt, was angesagt ist. Allein die Phones, also allein beide Phones, wie die platziert werden, finde ich super spannend, weil du kannst ja davon ausgehen, dass das 18 Pro wieder gut Verkäufe hinlegt und das Fold Duo Ultra, wie auch immer es heißt, sicherlich nicht, aber es ist natürlich ein zentraler Punkt, ein sehr zentrales Gerät. Da wird halt viel dran festgemacht und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das also in den Mittelpunkt rücken, ob das irgendwie eine gleichwertige Stellung hat, ob so ein extra angehängtes Add-on ist, One More Thing-Ding oder ob sie wirklich das Ding gleichwertig irgendwo vorstellen oder ob das die Hauptteil der Präsentation einnimmt. Das kann ja auch durchaus sein, aber also ich bin ich gespannt, weil letztendlich kannst du sehr klar sehen, irgendwie diese Preismarke, die sie da wahrscheinlich erreichen werden, das wird nicht das Telefon sein, was alle kaufen im Herbst. Also da bin ich relativ fest von überzeugt. Und die Profons sind super spannend. Die sind halt wahrscheinlich nicht so stark verändert gegenüber dem jetzigen Jahr, was einfach fantastische Telefongeneration war. Das 17er in der normalen Version, in der Pro-Version sind ernsthaft tolle Telefone gewesen. Da ist nichts irgendwie Komisches hängen geblieben. Ich meine, am Anfang kannst du noch, gab es nur Verfärbungen von diesem Orange, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Da wurden so ein paar Pink irgendwie. Ja. Aber letztendlich war das halt diese typischen 2 Wochen und danach war das Thema irgendwie gegessen.
Naja, und halt Scratchgate von den Alu-Telefonen, die in den Stores sich halt an diesen Ständern aufgerieben haben und dann haben sie halt die Stände irgendwann ausgetauscht. Und ich war neulich im Apple Store und habe mir die 17er Pro angeschaut und die sehen jetzt dort alle okay aus. Die sind jetzt nicht mehr verkratzt. Ja. Weil auch diese Silikon-Dinger auf diesen MagSafe-Ständern ein bisschen verändert worden sind. Jetzt, Strategie ist ja offensichtlich, dass der Wechsel von Cook zu Turnus so, alles bleibt gleich. Bitte keine Aufregung, es ist alles ist genau gleich, es ist nur ein anderer Typ. Ist auch lustig, dass der alte Chef und neue Chef jetzt quasi das gleiche Gehalt bekommen. Turnus kriegt so irgendwie... Ja. Weiß nicht, 56 Millionen und Cook kriegt 47, also halt eine Million in der Woche. So, hin oder her. Das ist über eine Million, unter eine Million ist ja schon fast egal.
Ja, aber drunter würde ich es ja auch nicht machen.
Richtig.
Also wenn ihr mich fragt, Leute.
Ich weiß nicht, Basti, ob ich dir ganz glauben soll, aber ich würde genau das Gleiche sagen. Aber das zeigt ja schon, glaube ich, auch, dass Tim Cook weiter in relativ relevanter Position erhalten bleibt. Zumindest in einer Position, die es wert ist, so viel zu bezahlen. Apple ist ja nicht bekannt dafür. Also super viel zu bezahlen. Ich glaube, das ist halt schon locker wert wahrscheinlich, wenn er da viel abfedern kann, was politisch passiert und verhandlungstechnisch noch involviert bleibt. Also ich bin gespannt, wie viel das in der öffentlichen Berichterstattung und so weiter stattfindet. Ob er da noch irgendwie, weißt du, das Thema der Woche ist oder ob man wirklich wenig sieht von denen. Ich habe mal, also zum Wechsel jetzt, ich habe mal irgendwie den ChatGPT durch die letzten 10 Jahre an Artikeln suchen lassen, ist beeindruckend, wie wenig wir über Tim Cook wissen eigentlich, so von der persönlichen Seite. Tim Cook ist über seine ganze Laufzeit einfach super zurückhaltend geblieben, hat selten was Persönliches gesagt, Interviews waren alle sehr unspannend, weil er immer auf Linie ist, der verplappert sich nicht, alle reisen immer noch an diesem bloody ROI-Ding, Zitat fest, was Jahrzehnte zurückliegt und was außerhalb der gewohnten Sprache mal irgendwie von Tim Cook in Interviews eine Aussage war. Letztendlich, der war so auf Linie und das ist so ein Company-Man, ziemlich beeindruckend aus der Perspektive eigentlich, wie wenig er davon abgewichen ist.
Und jetzt, weil halt alles vielleicht nach außen hin gleich und kontinuierlich aussehen soll, würde ich vielleicht auch vermuten, dass das Video genau wie die letzten Videos ist, nur dass halt nicht Good Morning rauskommt, sondern das Hello rauskommt und dass alles andere am Video exakt gleich ist, dass halt nicht jetzt irgendwie Trevor Noah rausgescheucht wird, um irgendjemand einen Witz übers iPhone zu erzählen.
Also ich meine, da kann man jetzt stundenlang drüber reden, was Google da immer reitet, aber ich persönlich glaube ja auch, dass die ist ja nicht grundlos, dass Apple sich entschieden hat zu sagen, wir bauen die Keynotes anders auf. Klar, du kannst eine Keynote, die Steve gemacht hat, die wird einfach niemand ähnlich moderieren und ähnlich irgendwie freestylen wie Steve. Aber dieses ich übergebe an die Spezialisten und Spezialistinnen für jedes einzelne Detail der Produkte, das ist natürlich schon, du siehst so eine Bandbreite an Menschen, die an diesen Produkten beteiligt sind, dass es ja keinen Sinn machen würde zu sagen, wir haben jetzt diesen neuen Turnus, der gar nicht so neu ist, der macht das jetzt alles, weil die Wahrheit ist ja, und das wissen wir alle, der macht das ja nicht alles. Oder der würde dann vielleicht da durchführen, aber deswegen will ich vielleicht trotzdem vom Software Craig hören, wie die Software ist, und vielleicht will ich von Silizium Johnny hören, wie Silizium ist und weiß ich nicht was. Und ich wäre sehr überrascht, wenn wir irgendwas an der Art und Weise groß gedreht werden würde.
Weißt du, was mich zuversichtlich macht, dass alles so ist, wie wir es kennen, dass einfach zu viel dieses Jahr einfach los ist. Also mit der Übergabe vom CEO-Posten, von dem Produktlineup, was scheinbar zu kommen scheint, es scheint so vollgepackt zu sein. Ich glaube, es ist nicht das Jahr, sich Gedanken zu machen um ein neues, neue Form der Präsentation irgendwie. Ja. Also ich glaube, dafür blieb einfach wenig Zeit. Und trotzdem ist es ja so, dass, wie Leo zum Beispiel sagt, es sehr politisch ist, wer kommt und wer sprechen darf und so weiter. Und es gab so zwei, drei, in Anführungszeichen, Ausrutscher, wo Leute zum Beispiel ein iPhone Air vorgestellt haben letztes Jahr und dann irgendwie 2 Monate später zu OpenAI gegangen sind. Das war selten, dass sowas passiert ist. Und deswegen hat Apple, glaube ich, auch da sehr zurückhaltend immer agiert, so Leute in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, das ist schon offen. Also ich glaube, der Turnus, der hält da nicht unbedingt an der Sache fest, an der Style der Präsentation fest. Aber dieses Jahr, ich glaube, da ist nicht die Zeit gewesen, irgendwo was sich neu zu überlegen oder danach unnötig umwerfen zu müssen. Weil letztendlich, wenn diese Produkte kommen, die angesagt sind, dann stehen die ohnehin im Vordergrund dieses Jahr. Also du musst nicht irgendwas hinwegtäuschen. Ich glaube, das Lineup ist groß genug, wird genug zu erzählen geben, auch wenn du keine neue Form der Präsentation hast.
Sie müssen ja irgendwie wahrscheinlich ihre, also falls da eine ist, eine Home-Strategie irgendwie präsentieren. So, was machen wir denn mit dem Homepad? Sie können auch weiterhin einfach drüber schweigen, dass die ganzen HomePods niemals irgendwie mit Siri AI zusammenspielen werden. Sie müssen halt sie müssen auch nichts direkt sagen, so jetzt wann halt Siri AI nach Europa tatsächlich irgendwie kommt, weil das war ja letztes Mal in der Keynote von der WWDC so ein Stückchen, was sie noch mit Craig reingeschnitten hatten. So. Und übrigens, viele Grüße nach Brüssel, geh weg. So ein Teil könnten sie auch wieder drin haben oder nicht, oder sagen, wir haben es gelöst, wir bauen sehr gerne extra Würste für Europa oder sowas. Wahrscheinlich nicht. Aber solche Feinheiten, was dann jetzt wo verfügbar ist, weil ansonsten ist auch der ganze Home- und Homepad-Geschichte, können sie dann einfach sagen, so übrigens nicht für Europa, geh weg. Das wäre schon komisch. Ich glaube, es ist nur so eine Verhandlungsstrategie, aber Apple hat schon auch mit dieser Home-Strategie, sie haben ja eigentlich Zeit. Es drängt ja nicht. Es ist jetzt nicht so, als würde jetzt irgendwer anders sehr erfolgreich Homepads irgendwo verkaufen. Geht ja nicht. Ja? Sie wehren sich ja. Also und auch sonst die restlichen Kisten, die Alexas und die Echos und die Google Homes, die sind, ich glaube, so richtig, auch wenn die AI da drin jetzt besser wird, ich glaube, so richtig sehen viele Leute in der Masse jetzt noch nicht den Reiz davon. So. Was will Apple da anders machen?
Ja gut, also ich meine, das muss ja kein Grund sein, dass Apple nicht zumindest nochmal einen neuen Anlauf versucht, um diese ganze HomeKit oder Apple Home-Geschichte in den Griff zu bekommen. Und natürlich mit Siri AI ist das jetzt eine zumindest interessantere Geschichte, die man da erzählen kann. Aber da hängt natürlich eben auch so viel dran. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich seinen Platz findet auf dieser iPhone-Keynote. Ich wäre überrascht, muss ich sagen, wenn wir dieses ganze den ganzen Home-Zirkus da zu sehen bekommen, weil das ist ja eine ganz eigene Geschichte. Das hat mit dem iPhone natürlich was zu tun, aber eigentlich auch gar nicht. Also, ja.
Dann könnte die aber sehr, sehr kurz sein. Dann wäre das so eine 40-Minuten-Geschichte, wo du sagst, naja, zwei Telefone, eins so, viel Spaß.
Ja, naja, also, gut, und ja. AirPods und Watches, ja. Da hast du deine Stunde schon voll oder vielleicht auch Stunde 20 und das war's dann. Also, und für, übers Foldable gibt's sehr viel zu erzählen, wenn Apple Lust hat, da viel zu erzählen. Und da müsste eigentlich viel zu erzählen werden, ja. sein. Und dann, klar, iPhone 18 Pro, also ich meine, hat Apple wahrscheinlich auch was zu erzählen. Da finde ich sehr interessant. Was ist die Geschichte dieses 18 Pros? Ist das irgendwie ein neues Kamerasystem oder ist es. Dieses 18 Pro ist das perfekte Siri AI-Telefon. Was ist da die Geschichte? Wo stößt Apple da rein? Also diese Geschichten, die sie erzählen, werden diesmal besonders interessant. Also die Geschichte, die sie zu Turnus erzählen, welche Rolle spielt der? Was macht der da? Wer ist der? Was stellt der alles selbst vor? Und was ist dann bei den einzelnen Geräten die Geschichte? Beim Foldable kannst du ja wirklich in alle Richtungen gehen. Welche Rolle spielt Siri AI überhaupt auf der Keynote? Ist das Frühstücken, das hatten wir ja auch, manchmal haben sie ja die iPhone-Keynote auch genutzt, um so ein bisschen nochmal iOS abzufrühstücken. Manchmal haben sie es gar nicht genutzt, um iOS nochmal abzufrühstücken. Also da ist ja alles Mögliche offen. Wie sie da Sachen platzieren und wo dann die Schwerpunkte jeweils liegen und schon neugierig drauf, wie sie das diesmal stemmen.
Sie haben ja auch den Mac Mini und Mac Studio jetzt zwei Wochen vorher rausgeschubst, die Ankündigung zumindest. Und war das die Watch-Ankündigung? War das ein offizielles Ding? So, Apple Watch hat mich mal wieder gerettet, ich lebe wegen der Apple Watch. Vielleicht haben sie da auch noch was, also das würde dafür sprechen, dass die Keynote sehr lang ist und dass sie jetzt da Sachen, zum Beispiel den Mac Mini halt vorher rausgezogen haben und gesagt haben, ja okay, das machen wir jetzt mit einem schönen Hochkant-Video auf Instagram, das reicht ja.
Ja, also ich meine, ja, also die ist interessant auf jeden Fall, dass sie die Macs vorgezogen haben und nicht zum Beispiel in Oktober gelegt haben. Also die wollten sie jetzt irgendwie rausbekommen, sei es wegen dem M6, sei es weil halt die Nachfrage da war und weil sie da nochmal jetzt reingrätschen wollten oder warum auch immer. Aber dann hätten sie natürlich den Oktober auch frei für ein komplettes Home-Entertainment, was auch immer, Event, wo du wirklich diese Smart-Home-Geschichte in Ruhe erzählst, wo du einen neuen Apple TV hast, wo du einen neuen HomePod hast, wo du dieses HomePad oder was auch immer es ist, hast und dein ganzes Zubehörgeschmodder und dann ist Siri AI auch soweit schon mal ein bisschen im Markt angekommen, zumindest im außerhalb EU-Markt angekommen, dass Leute wissen, was sie da erwarten können. Weil ich glaube, mit Siri AI muss Apple noch viel Überzeugungsarbeit leisten, dass Leute überhaupt mal wieder dran denken, mit Siri zu interagieren, ohne schon im Vorfeld in Verzweiflung zu verfallen, weil sie denken, Siri kann halt nichts, macht halt nichts und es funktioniert nicht. Und abgesehen davon, dass Siri AI auf der anderen Seite in die Lage versetzt werden muss, wieder diese Home-Szenen sinnvoll anzusteuern und diese Smartphone-Problematik, die Siri AI jetzt halt auf der anderen Seite aufwirft, dass sie die ja auch noch in den Griff bekommen müssen, softwareseitig, dass das halt rund läuft. Also weiß nicht genau, ob es da nicht ganz gut wäre, tatsächlich sich für diese Home-Geschichte noch ein bisschen Zeit zu lassen.
Ja, das ist ein lustiges Gedankenexperiment, weil ich könnte genau die andere Seite auch argumentieren. Hm. Ich könnte sagen, der Apple TV sieht genau gleich aus. Der HomePod Mini sieht genau gleich aus.
Vielleicht eine neue Farbe.
Vielleicht eine neue Farbe. Und dann musst du halt nur dieses Pad erklären. Und das Pad ist halt ein HomePod mit einem Screen dran. Und wie lange sprichst du über den Screen? Und dann kannst du sagen, okay, in 20 Minuten ist der abgearbeitet. Und dann, also du kannst es, wenn du wollen würdest, kannst du es auch kurz halten. So ist es nicht. Also musst du ja gleich keine ganze Strategie machen. Du kannst ja einfach sagen, wir haben jetzt Siri AI funktioniert. Super. Jetzt bringen wir hier das HomePad und Apple TV kennt ihr schon, HomePod kennt ihr auch schon und dann sind 20 Minuten um und dann passt es in die iPhone-Präsentation. Also könnte man argumentieren. Ich würde mir auch wahrscheinlich mehr wünschen, so von der Erklärung und wie das alles zusammenspielt, was über alte Geräte sprechen sie nicht, aber wie das in die Strategie überhaupt passt, wäre super interessant, wer Hub ist, wer Hub sein kann und so weiter. Das hat sich ja auch über die Jahre so ein bisschen geändert. Und deswegen mal gucken, also ob sie es einfach so raushauen und wir dann, also in dieser Kurzfassung raushauen und wir uns dann den Rest selbst erschließen müssen oder ob das eine längere Betrachtung findet, weil irgendwo scheinen ja auch noch diese iPad Minis irgendwo mit OLED unterzubringen sein, unklar, wo, ob dieses Jahr wahrscheinlich und ein MacBook. Und wenn MacBook kommt, das wird wahrscheinlich echt ein zweites Event sein, oder? Also, ich meine, wenn wir über Event reden, dann reden wir über eine Videopräsentation, deswegen ist es natürlich auch immer so ein bisschen. Der Turnus-Anteil, der ist natürlich spannend, aber wenn er vorproduziert ist, ist er ja nie so auf dieser Live-Situation. Er muss ja nicht live irgendwo vorsprechen. Deswegen den Turnus kannst du halt auch Sachen erklären lassen, prinzipiell, weil es halt alles voraufgezeichnet ist. Also
und diese Art der Produktion, das heißt ja auch, dass der wertvolle CEO, der braucht ja dann für diese Aufzeichnung nur einen Nachmittag oder sowas opfern und nicht eine Woche lang irgendwie proben für die Bühne oder sowas. Das spart natürlich auch noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Gernot hat diese Wallflower 3 jetzt, das ist so eine App, die ist gedacht so für ein altes iPad, was du an die Wand hängst, also quasi so HomePad in DIY. Ne? Also das ist so, wenn du ein iPad übrig hast, kannst du eine Wandhalterung besorgen oder irgendwo hinkleben, das Ding. Und dann halt hast du ein Dashboard, was mit deinem HomeKit spricht und halt da kannst du dir drauflegen, was du für Sachen von deinem HomeKit irgendwie sehen möchtest. Jetzt neue Version raus. Der wusste natürlich jetzt auch nicht, ob er jetzt die App noch rauskriegt, durchs Bergwerk durchbekommt, bevor das HomePad von Apple gezeigt wird. Der war da, glaube ich, relativ aufgeregt. Aber das ist, glaube ich, auch, ich glaube, das ist jetzt nicht die erfolgreichste App der Welt. Ja, das ist, ich glaube, das ist so eine kleine Nische von der Nische von der Nische, die einen Platz hat für ein iPad an der Wand, was ein iPad übrig hat, was dann auch halt sehr in diesem HomeKit-Environment rumläuft, ja. Wofür es halt weniger Geräte gibt als für Halligalli, Google Home, Wi-Fi, ja. Alexa Special für 13 Euro auf Amazon. Das ist natürlich schon, und das HomePad würde ja eine sehr ähnliche Kerbe irgendwie reinschlagen, dass du dir halt Sachen, deine Aktoren, deine Sensoren dort auf Dashboards von diesem HomePad legst und dann dort irgendwelche sinnvollen Sachen anzeigst. Das müsste ja Apple auch, Apple ist ja selber auch nur in HomeKit eingesperrt. Die können ja jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt Larifari Wi-Fi-Steckdose XY.
Aber ich meine, das Schöne an, wenn ich jetzt Wallflower mit einem irgendwie gearteten HomePad vergleichen würde, wenn wir sehen, wie viel Polishing und Liebe in die Home-App geflossen ist über die letzten Jahre, würde ich jetzt an Gernots Stelle mir da überhaupt keine Gedanken machen, weil es ist halt alles ganz großer Mist und es sei denn, jetzt kommt jetzt der krass große Wurf, natürlich, wenn du jetzt, angenommen, man würde so ein Pad bauen, dann würde ich als Apple natürlich schon sagen, okay, lass uns das halbwegs mit Hand und Fuß machen, aber auf der anderen Seite, ja, und der große Vorteil für Apple ist dann wiederum, dass im Vergleich zu allem anderen, was da draußen ist, ich linse hier nach links, weil da steht mein Nest Hub mit Display, der meinen Smart Home steuern kann. Und es ist halt alles eine Katastrophe. Also das ist halt, nichts davon ist wirklich gut und vielleicht schafft Apple das total super toll zu lösen. Oder halt nicht. Und ich vermute halt, es ist Zweiteres. Also auch da bin ich mir noch nicht sicher, ob. Also ich glaube weiter noch nicht an das Produkt, dass das kommen wird. Aber vielleicht bin ich da allein auf weiter Flur. Und wenn nur die Geschichte, okay, du kannst ja deine Lichter an- und ausmachen, die würde mir jetzt mal nicht reichen.
Ja, das Problem ist ja so ein bisschen so, eigentlich ist das nicht das Problem von Home. Also ja, das, genau. Die Steuerung ist eigentlich nicht das Problem von Home und Smart Home generell. Also da geht es vielmehr um das Ökosystem und wer schon up to date ist und dass IKEA nicht irgendwelche Produkte auf den Markt bringt und dann acht Monate später irgendwie sagt, oh, jetzt müssen wir die doch nochmal irgendwie hardwaretechnisch überarbeiten, scheinbar, so laut Gerüchten. Ihr erinnert euch, im Frühling, da gab es so Geräte, die haben sich nicht verbunden und jetzt werden so erste Gerüchte offengelegt. So, da gibt es eine neue Revision von der Hardware und so weiter. Das wäre sehr schnell. Also da sind viel größere Probleme bis, in Anführungszeichen, Smart Home für normale Nutzer vorhanden, die sich nicht irgendwie wild arbeiten wollen und Home Assistant und so weiter installieren müssen. Da kann so ein Pad, das steuert, das ist nicht die kritische Stelle.
Ja, und theoretisch brauchst du irgendwo an der Stelle ja dann noch eine sinnvolle, also wenn du es geil haben willst, eine sinnvolle Intelligenz, die von irgendwem kommt, der wurde dann deinem Pad auch sagen kannst, hey, und wenn, weiß ich nicht, das und das, dann machst du das und das und du musst nicht irgendwelche Shortcuts erstellen und regeln und weiß ich nicht, Automation, sondern du kannst dem Ding einfach sagen, wenn die Sonne scheint, dann und es draußen mehr als 30 Grad hat, dann machst du bitte das Klimagerät im ersten Stock an. Und immer.
Ja, und dann hängst du irgendwie so ein OpenAI-Agent dahinter und dann hackt er wieder die Schnittstelle oder so.
oder irgendwelche deutschen Wikis. Also, das weiß man natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube mal, mit dem HomePad, also Apple könnte natürlich schon einige Schmerzpunkte da lösen. Also und das ist natürlich ein Grundding, dass gerade das iPad nicht liefern kann, ist natürlich irgendeine Form von Multi-User-Modus, der natürlich in einem Zuhause in vielen Fällen absolut unerlässlich ist. Also wie handhabst du verschiedene Personen in diesem Haushalt, es ist ja meistens oder was oft nicht nur eine Person, die dann damit interagieren muss. Und gerade meistens ist ja eine Person, die kein Problem hat, diesen ganzen Smart Home-Schmerz auf sich zu nehmen. Aber es gibt dann viele andere Personen, die durchaus auch wichtig sind in diesem Umfeld, die ganz andere Einstellungen zu diesem Smart Home haben. Und da müsste schon einiges, glaube ich, gelöst werden. Ganz abgesehen von den Fragen, wie reagiert halt dieses HomePad oder wo kommen dann die Daten her? Und die, wir sehen ja, wie hakelig das beim HomePod ist mit der Stimmerkennung und dann, wie kannst du da irgendwie Daten, praktisch persönliche Daten, Kalenderdaten oder so von deinem iPhone ansprechen. Also da müssten sie schon einiges Interessantes lösen. Aber wenn sie das lösen, wäre es natürlich vielleicht ein auch doch reizvolles Produkt, weil du dann halt diese tatsächlich Steuerzentrale hast. Und ich glaube, in Apples Konzept ist das ja auch nicht ein HomePad, was du in deinem Haus hast, sondern sehr viele. Du kaufst ja nicht eins davon, sondern du kaufst fünf.
Klar, natürlich.
Ja, für das jedes ist, ja. Zimmer eins und für die Küche und fürs Wohnzimmer und fürs
greifbar.
Kinderzimmer.
Ja,
also das genau, die wird es in so einem Dreierpack, könntest du die dann geben, wobei der Apple da nicht so gut ist mit so Dreierpacks, aber haben sie ja beim HomePod schon immer gesagt, warum werden die nicht gebündelt, aber
ja. Naja, die AirTags gibt es im Dreierpack oder Viererpack oder so.
Ja, das stimmt. Hm. Das sind auch die einzigen, die da als Viererpack durchgehen, ist richtig, ja.
Es gibt so viele Beispiele, ja, aber meine Frau sagt irgendwie zwei Befehle zum HomePod. Ich meine, der HomePod, den kannst du vielleicht auch nicht mehr vergleichen dann nicht mehr mit einem HomePod, ja, wo dann wirklich Siri dahinter hängt. Aber das ist einfach faszinierend, weil normalerweise ist immer die Timer-Geschichte und die mach mal Musik an. Und dann letztens völlig aus heiterem Himmel, wie das halt passiert bei Home, ist irgendwie so, ich kann diese Stimme nicht erkennen. Bitte wechsel auf die Sprache Englisch UK. Es ist Englisch US eingestellt. So. Nein, so einfach auch Stecker gezogen. Nicht mehr weitergemacht.
Ja, ich meine, und da ist das zweite Element, weil Basti das gerade angesprochen hat und das natürlich ein extrem wichtiges ist. Und dafür sind die Bausteine ja jetzt auch vorhanden. Also die Idee, die eben den Kurzbefehl oder die Automation mit natürlicher Sprache zu befehlen, das ist ja was iOS 27 dir jetzt liefert und was tatsächlich, würde ich sagen, ziemlich gut funktioniert, solange sich deine Automation in einem halbwegs simplen Rahmen hält. Also, dass du da super komplexe Sachen per Stimme dir festlegst, das würde ich niemandem versprechen wollen. Aber diese simplen Automationen, wenn die Temperatur über 30 Grad geht, dann macht das und das in dem und dem Zimmern oder in der und der Szene, würde ich sagen, das funktioniert sehr gut. Dafür musst du dir keine Automation mehr anlegen, dafür musst du dir keine Kurzbefehle mehr bauen. Das kriegst du irgendwie eingesprochen.
Okay.
Wie gut das langfristig natürlich funktioniert in Smart Homes, die sehr viele Geräte und Sensoren haben, werden wir sehen. Aber ich glaube, da sind sie zumindest jetzt mal auf dem richtigen Weg, das deutlich vereinfacht zu haben, dieses System. Und für simple Automationen, denke ich, müsstest du eigentlich ziemlich weit kommen mit den neuen Betriebssystemen.
Ich bin so erstaunt über IKEA, dass die das auch nicht richtig erklärt bekommen, weil die hätten eigentlich eine sehr gute Position, um das an sehr viele normale Leute auch zu verkaufen, weil die eh durch diesen Laden stolpern und halt unkontrolliert irgendwelche Schüsseln und Regale kaufen.
Und ja, das ist doch vielleicht das Problem.
Aber dann halt, es hat halt so eine IT-Komponente und so eine Komplexität und was ist Meta, was ist Thread, was ist, macht dieser Hub, wieso ist meine alte dumme Steckdose von IKEA nicht mit dem neuen Hub von IKEA irgendwie kompatibel, wieso können die nicht umziehen, wieso muss ich die alle in den Keller tragen, um die neu anzulernen, was ist denn das für ein Dreck, ja, also ich meine, wem erklärst du das denn? Und die IKEA-Läden haben sich jetzt halt dafür entschieden, zumindest jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, als ich da durchgelaufen bin, das einfach nicht zu erklären, sondern diese Artikel in die Regale zu stopfen und wer weiß, was jetzt diese Dinger tun, kann die dort kaufen und das ist auch alles irgendwie relativ preislich übersichtlich so im Vergleich und das, ne, ist okay alles, die Steckdosen werden auch immer kleiner, die schaltbaren, jetzt können sie irgendwie noch Strom messen und irgendwas,
ja.
Aber so richtig also jetzt, wenn du über die IKEA HomeSmart-App gehst, die ist halt nicht geil. Die springt jedes Mal, wenn du sie neu öffnest, springt sie auf den Homescreen zurück und merkt sich nicht, dass du eh nur eine Steckdose da angelernt hast, dass du immer nur in die eine Steckdose schauen möchtest. Und dann, das ist nicht gut genug und ist aber trotzdem einer von den größten Playern jetzt so, was das jetzt so weltweit angeht.
Wahrscheinlich, weil es gut genug ist. Weil ich, das Vorteil ist, wenn deine Userinnen und User nichts anderes kennen als das, dann ist das wahrscheinlich so, ja, so muss halt Smart Home sein. Das ist ja, ein bisschen, das ist, ne? Ich meine, das ist irgendwie wie Weißbier. Ne? Es stinkt ein bisschen, schmeckt schal, aber die Leute sind der Meinung, das gehört so. Und
sehr gut, bis zu allen Seiten, ja. Ich habe letztens, später dazu mehr zu Router-Geschichten, aber ich habe irgendwie eine Hue-Bridge neu angelernt und dachte mir, es ist eine clevere Idee, die zurückzusetzen und von null anzufangen, ne? Mhm. Ich bin jemand, der sehr abgeneigt, ich war nicht motiviert und das hat da reingespielt, dass ich mir vielleicht nicht die Portion extra Mühe gegeben habe, aber am Ende endete ich damit, dass ich irgendwie zwei Living Rooms hatte, weißt du? Ein Living, Leerzeichen Room und ein Living Room, einer in der Hue-App, einer in der Home-App, mhm. und ich habe es alles wieder gegen die Wand werfen wollen. Das ist einfach nicht, hat keinen Spaß gemacht. Das mag damit zusammenhängen, dass das eine alte Hue-Bridge ist, dass ich überhaupt noch mit der Hue-App irgendwo versucht habe, das zu machen, und wenn man modern alles neu kauft, das ist ja die einzige Lösung, alles und dann nur direkt in Home irgendwie vielleicht rein und sich gar nicht mit irgendwelchen Drittsachen rumscheren. Keine Ahnung, ob das die Lösung ist, aber aber diese zwei Abgeschichte hat mich schon wieder so extrem abgeturnt.
Ja, ich habe mein HomeKit-Setup ist in einem sehr traurigen Zustand, weil das hat den Umzug vor, 8 Jahren oder so nicht so richtig überlebt. Dann habe ich das irgendwie diesen ganzen IKEA-Quatsch nochmal neu angelernt, habe gedacht, wenn indem ich das zurücksetze, ist alles zurückgesetzt, aber es war nicht zurückgesetzt. Es geistern da immer noch solche Sensoren rum, die ich nach dem Umzug nie mal ausgepackt habe. Also ein Bewegungsmelder, der ist jetzt seit 8 Jahren, steht der noch im HomeKit da und hat so eine rote Batterie, weil er jetzt immer leerer wird über die ganze Zeit. Und das ist einfach...
Also ich bin ja wirklich kein ordentlicher Mensch. Wenn diese Kamera, wenn ich hier diese Schreibtischkamera hätte, die das iPhone könnte, wenn es die Kamera wäre, dann könntet ihr das instant bestätigen. Aber so dieses, so halbwegs Ordnung in seinem Smart Home zu haben, ist schon was ich gut finde. Vielleicht habe ich den Vorteil, dass ich mich nie in dieses HomeKit-Universum habe einsperren lassen und dass ich in der Lage bin, ein LLM mit meinem Home Assistant zu verbinden und sagen, gib mir mal alle Entitäten, die im Eimer sind.
Ja,
und dann sortieren wir das
aus. Ja, ja, schon. Aber der Home Assistant, der ist insgesamt die Lösung für viele von diesen Problemen. Und das funktioniert jetzt inzwischen auch ganz gut. Und seit ich den auf so eine richtige Intel-Büchse gezogen habe, weg von dem Raspberry und seiner quatschigen SD-Karte, läuft das auch sehr stabil. Der macht seine Backups, das funktioniert. Wenn der Strom wegfällt und zurückkommt, dann startet der auch wieder richtig und sowas. Aber das kann man ja normalen Leuten nicht so richtig antun. Und mein Home-Setup in Home Assistant, das ist ja auch kaputt. Das ist ja auch nicht aufgeräumt oder sowas, weil irgendwelche Integrationen plötzlich beschließen, so, nee, ich gehe jetzt nicht mehr. Puh.
Also mein Smart Home besteht irgendwie aus, glaube ich, 7 oder 8 vielleicht cleveren Komponenten, in Anführungszeichen. Und mein Home zeigt an, ich habe 28 Issues. Mhm. ich hab aufgegeben. Man könnte sagen, ich habe resigniert. Aber ja, soll sich jeder einarbeiten, wer Lust hat.
Ja, aber Apple kann auch nicht sowas Komplexes wie Home Assistant selber abbilden. Das ist ja nicht,
macht
das ja
auch keinen Sinn.
Nicht drin. Das geht ja nicht. Und wenn sie mal irgendwas jetzt in quasi im Meta-Standard irgendwie oder etwas, was im Meta-Standard abgebildet ist, wenn sie da was haben oder wenn sie sowas haben wie ihr HomeKit Secure Video, wo sie jetzt mit einer Handvoll von zertifizierten Geräten irgendwie sprechen, dann ist es aber auch so langsam in der Veränderung, dass halt zum Beispiel jetzt meine Pentel-Zoom-Kamera immer noch nicht Pentel-Zoom via HomeKit kann, sondern halt nur über die China-App. Okay. Das ist ja Quatsch dann.
Ja, definitiv.
Dann hast du dieses Private Video, was irgendwie nur auf deinen Apple TV und in den iCloud läuft und so. Aber dann, wenn du sie drehen willst, musst du halt die China-Cloud verwenden.
Stark.
Ja.
Ja.
Das ist ja nicht irgendwie im Sinne des Erfinders, aber da hat jetzt Apple auch mit diesen Kameras, mit HomeKit Secure Video, wie viele Jahre absolut nichts gemacht? 5?
Ja, gefühlt sehr lange.
Und das ist halt auch nicht zielführend, weil da sitzen ja offensichtlich Leute bei Apple, die sich da Gedanken jeden Tag drüber machen und die was, da ist bis jetzt nichts irgendwie sichtbar rausgefallen, was die und wenn jetzt Apple selber irgendeine Art von Türklingel oder Sicherheitskamera oder irgendwas macht, vielleicht dann wieder. Vielleicht geht es dann da ein Stückchen vorwärts, ganz langsam.
Ja, oder nur für dieses eine Modell. Also ich weiß nicht, ob das am Bedarf der Leute auch so ein bisschen vorbei ist, weil ich zum Beispiel auch, ich wäre sicherlich auch sinnvoll, die ganzen Reinigungswischstaubroboter da irgendwie reinzubringen. Ich glaube, die Buden selbst, die es anbieten, haben nicht viel Motivation, das zu machen. Ich weiß auch nicht, ob das ein Verkaufsargument ist, wenn du jetzt irgendwie jemandem sagst, du, das kannst du ganz toll über dein schon im iPhone vorhandenes Home, Smart Home steuern. Keine Ahnung, ob das ein Verkaufsargument ist. Aber die sind ja alle nicht, die sind alle nicht beachtet und das hat, wird halt Jahre dauern, bis das in irgendeinen Standard rein, also in den Meta-Standard irgendwo mit aufgenommen wird, irgendwo berücksichtigt wird, zumindest rudimentär. Rasenroboter wollen wir gar nicht anfangen und so weiter. Und dann ist wirklich die Frage so, was fällt dann noch unter Smart Home? Ja, also ich meine, du kannst schon viel schalten und verwalten, aber es gewisse Gerätekategorien sind einfach ausgeschlossen dort.
Wir reden, glaube ich, oder wir können jetzt drüber reden. IFA ist gerade in Berlin. Ich bin dieses Jahr nicht hingefahren, weil ich mir den Stress sparen wollte, weil ich war das letzte Mal vor drei Jahren, glaube ich. Und da war es ein bisschen dünn. Da war sehr viel. Also zum einen war die IFA damals relativ geschrumpft. Da waren auch ein paar große Aussteller, die sich das auch gespart haben und nicht mehr ausgestellt haben. Und dadurch waren halt auch so ein paar Hallen einfach leer, was Berliner Messe ist eh nicht so riesig, also da war schon relativ viel nicht bestückt und dann waren halt ein paar Sachen auch einfach so ein bisschen, einfach klein und weiß nicht. Und dann der ganze irgendwie Mixer- und Herdplattenabteilung, die immer noch da ist, die man halt voll ignorieren kann. Aber auch so die iPhone-Zubehörabteilung war vor 3 Jahren zum Beispiel sehr klein. Alex war mit mir mal da war, glaube ich, das iPhone 10 im Gerücht gerade dort oder so. Mhm. Und da haben wir bei den Hüllenherstellern gefragt, hast du mal so ein iPhone 10-Dummy? Und dann hatten sie irgend so ein Teil und so, das war ganz lustig. Mhm. Aber diese ganze so Apple-Zubehörkram war auch sehr dünn, nur noch, was da vor 3 Jahren da war. Deswegen weiß ich immer nicht, lohnt sich hinzufahren oder nicht. Und was sie jetzt dieses Jahr halt viel gezeigt haben, ist so lokales AI-Kram, also dass du halt tatsächlich eine Kiste dir von Hersteller XY hinstellst, die dann halt lokal bei dir irgendwas macht. Das geht halt von tatsächlich jetzt so AI-Modelle, LLM-Modelle, wo du halt deine lokalen Kisten zu Hause stehen hast oder halt irgendwas, was mit einer anderen Appliance zusammengesteckt wird und dann bis runter zu eine Kiste, die sich das Wetter anschaut und dann dein Solar und deine Batterie und deine Klimaanlage steuert, also quasi so Balkonkraftwand in der Box.
Ja.
Ja, solche Sachen kommen da, da gibt es ein paar Sachen. Ansonsten, sie haben so ein paar Sachen gezeigt, die in, zum Beispiel hier so, Yuffi ist von Anker, ne?
Ja.
Mhm. Die haben so eine Box gezeigt, die heißt Mindbase. Das ist quasi so ein Sicherheitsvideorekorder-Dingsbums mit sehr viel Storage, also quasi ein NAS mit einer LLM, was auf diesen Videos dann gucken kann, ist da ein Einbrecher oder ein Auto oder eine Katze und dann sagt er dir halt Katze oder so. Also so ähnlich, was ja Apple auch macht, dass er halt diese Erkennung auf dem Apple TV laufen lässt und dann sagt, hey, Katze, kann der Apple TV Katzen erkennen? Weiß man das?
Jetzt müsste theoretisch das gehen, wenn du das KI-Paket dir dazu buchst und groß genug iCloud Plus Account hast und alles, müsste eigentlich auch eine Katze erkennen können.
Und die machen halt auch jetzt verschiedene Firmen, die halt einen Meta-Hub dort reinhängen, auch dieses Ankergerät zum Beispiel, was dann eben als Anker Meta-Hub agieren kann. Und ist ja auch die Frage, jetzt kaufst du von verschiedenen Herstellern neue Smart-Home-Geräte und jeder möchte jetzt auch der Meta-Hub sein. Wie viele Meta-Hubs kannst du sinnvoll zusammenstecken, bevor das auch wieder explodiert? Hm. Das ist auch nur ein Weg, das rauszufinden und es endet in mehr Chaos für alles. Und Da ist auch nochmal immer die wichtige Fußnote, dass zum Beispiel das Yuffie von Anker, die haben nochmal ein Problemchen gehabt, dass sie behauptet haben, ihre Kameras sind alle voll verschlüsselt, waren sie aber nicht. Mhm. Das war so ein PR-Desaster, was sie sich da selber gebaut haben. Solche Sachen sind durchaus interessant, wenn die dann halt irgendwann mal tatsächlich günstig für viele Leute irgendwie landen, dass das, wenn du dir dann diesen Hub da irgendwie hinstellen willst. Mhm. Weiß aber nicht, ob Leute auf die Idee kommen, ich bräuchte jetzt einen 48 Terabyte NAS für meine Videoüberwachung zu Hause.
Nee, ich meine, da kommt's wieder bei derselben Geschichte raus, wie es halt bei allen Produkten ist, wenn du die Story erzählen kannst, so dass du kaufst dir das NAS und du kaufst dir eine Kamera und die Kamera die sagt dir dann, wie oft der Postbote geklingelt hat und keine Ahnung, ob dir eine Katze oder ein Hund vor die Tür gemacht hat. Also ist vielleicht eine schlechte Geschichte, aber ich bin ja auch nicht im Marketing. Dann ist es vielleicht sinnvoll und kannst es den Leuten erzählen, die dann sagen, oh, das ist ja cool. Und die dann noch sagen, und übrigens, wir laden das nicht alles in die Cloud von Amazon hoch, wo dann Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen können, ist das vielleicht für genug Leute in USP zu sagen, okay, ich kaufe mir so ein Ding. Also diese Dinger sind ja alle nicht billig. Also ich habe jetzt gerade die Preise von den Anker-Sachen nicht im Kopf, aber ich meine, da reden wir in der Regel über vierstellige Beträge für so ein System. Und das musst du schon ausgeben wollen.
Ja, ich meine, 48 Terabyte Festplatten, da bist du wahrscheinlich schon im Bereich von fünfstelligen Beträgen.
Ja, definitiv, stimmt.
Ja. AMD hat was angekündigt, eine Personal AI Workstation, das ist so ein PC mit einem Threadripper drin und AMD Instinct HBM Accelerators für Personal AI zum Beispiel.
Ja, das spricht meine Instinct sofort an.
Ja, ist aber auch, wenn du da High Bandwidth Memory drin hast, dann bist du auch wieder im lustigen Preisbereich. Ja, aber da kommen jetzt Sachen, solche Späßchen sind da schon dabei. Das ist das Modell, was sie dort demonstriert haben, das hatte 2 Terabyte RAM zum Beispiel drin, plus 288 Gigabyte High Bandwidth Memory. Mhm. Der Preis haben sie nicht genannt. Das kannst du dir aber ungefähr ausrechnen, wie der ausschaut.
Definitiv.
Und dann ist plötzlich so ein Mac Studio wieder super attraktiv. Das ist gar nicht so teuer.
Ja.
War.
Super Personal AI. Und sie haben Microsoft hat gezeigt, eine Büchse, die hat Project Zenith soll also Unified Memory zu Windows bringen mit einer hohen Speicherbandbreite und dann halt eine Kiste mit 64 GB Unified Memory. Da haben sie auch bei Apple irgendwie gelernt, wie das aussieht. Das ist alles lustig, aber das ist, auch wenn die AI jetzt more personal wird und zu dir nach Hause getragen werden könnte, das haben wir ja auch alles besprochen mit den Mac Studios, das ist ja auch nicht für die Masse interessant. Das macht ja niemand. Das ist ja nicht jetzt so ein Massenphänomen.
Ja, definitiv. Also du musst ja schon entweder sehr viel Alufolie haben, um dir große Hüte bauen zu können, dass du das unbedingt zu Hause haben willst, oder du hast irgendwelche Anforderungen, warum du das genau haben willst. Klar kannst du viele Sachen, die du mit einem ChatGPT oder einer Gemini und Co. diskutierst, kannst du wahrscheinlich auch sinnvoll mit einem lokalen Modell diskutieren, weil das genug weiß. Und wenn das am Ende noch irgendwelche Tool-Calling-Fähigkeiten hat und Websuchen machen kann und so, dann kommst du wahrscheinlich relativ weit damit. Die Frage ist, wie schnell. Aber ich glaube schon doch, dass du die Anzahl der Leute, die das spannend findest, an einer Hand irgendwie abzählen kannst.
Das ist ja alles nicht privat interessant. Also das ist für Firmen, du merkst ja auch ein bisschen, der Fokus verschiebt sich sehr, dass bezahlte AI einfach für Firmen interessant ist, das ist lukrativ. Die kriegen auch sowas hin, wie irgendwie dein Chatstand überträgt sich auf all deine Geräte, weil ich meine, lokale AI zu Hause ist ja ganz toll, aber wenn du aus dem Wi-Fi rennst mit deinem Telefon und dein Chat ist nicht da, den du eben angefangen hast, dann zerbricht doch alles. Also das ist, glaube ich, alles für private Leute ist das nicht interessant. Also nicht im großen Stile. Und diese $20, die da ChatGPT kostet oder so weiter, die musst du unzählige Male kaufen, bis du irgendwie zu einer Anschaffung von irgendeiner Hardware kommst, die da noch zu Hause irgendwo argumentieren musst, dass sie da stehen darf und Strom ziehen darf. Und wo darf die denn stehen? Und ich meine, das ist, halte ich also nicht für realistisch.
Der Xiaomi ist ja schon eine ganze Weile jetzt hier unterwegs mit verschiedenen Marken. Es ist so ein bisschen durcheinander, ob jetzt welche Geräte jetzt irgendwie Xiaomi heißen und welche Mi heißen und welche Mijia heißen. Aber jetzt der neue Anlauf ist, dass alles Mijia heißt und dass darunter jetzt diese ganzen, und die sagen so, wir machen jetzt machen wir europäischen Smart-Home-Markt, machen wir jetzt platt. Also sinngemäß, dass jetzt sehr viele neue Produkte von denen, und die sind tatsächlich sehr, relativ okay. Alles, was ich von denen habe bisher, das hat alles sehr, sehr okay funktioniert. Die App ist auch nicht berühmt, aber funktioniert soweit. Und du kannst jetzt halt noch diesen, wie heißt die Kiste, SU7, so ein Elektroauto besorgen.
Ja, genau.
Der so aussieht, als hätte jemand übers Telefon einen Porsche beschrieben, wie der auszusehen hat.
Ja, die können das halt schon. Also bisher war das halt vieles von dem Media/Xiaomi-Zeug spannend, weil du halt manche Geräte nutzen konntest, andere nicht. Manche mit EU-Cloud, andere mit China-Cloud, und es war alles furchtbar. Aber wenn ich jemandem zutraue, das sinnvoll zu bauen und Geräte zu bauen, die hübsch sind, die sich leicht konfigurieren lassen, dann gehört halt Xiaomi ganz vorne zu den Playern dazu, die das hinbekommen.
Ich habe das jetzt nicht kontrolliert, aber bei diesem Elektroauto, das sieht so sehr, es sieht aus wie so ein Sportwagen, so ein, sieht mehr oder weniger aus wie ein Porsche. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da gibt es eine Version so mit Extrasport, mit den riesengroßen Bremssätteln. Da habe ich ein Foto gesehen, der Bremssattel aufgeklappt, ist halt so eine winzig kleine normale PKW-Bremsscheibe drin. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn es halt so wäre, wäre es halt auch so schlecht so.
Das wäre ziemlich schlecht. Auf der anderen Seite kann ich mir kaum vorstellen, dass es dann auf dem deutschen Markt irgendwie verkaufen dürftest.
Ja. Was sagt TÜV? Ich meine, mit der Bremssattel, siehst ja auch so Autos, die halt irgendwie vier Auspuffrohre dran geschweißt haben, aber halt nicht wirklich.
Ja, ich meine, der Auspuffrohre hast du ja meistens dann nur, um Dinge zu kompensieren. Und Bremssättel eigentlich nicht.
Ich weiß nicht.
Also wenn du was kompensieren willst, dann lackierst du sie gelb oder rot. Aber die Größe der Bremsscheibe, ich kenne mich zu wenig aus. Mit Bremsen.
Naja. Anke hat außerdem noch gezeigt, ihre ersten Hörgeräte. Die gehen da auch in so eine Richtung wie Apple, so mit Hörgeräte ohne Rezept und Dingens. Das ist vielleicht noch interessant. Dann gab es im ganzen Robotik ist durchaus, wir haben letztes Mal über diese wundervolle Ente gesprochen. Die Ente ist jetzt ausverkauft bis immer. Das ist alles sehr lustig. Ja. Und natürlich, Hugging Face hat ja mit dieser Roboterbude zusammengearbeitet. Jetzt ist Hugging Face von Nvidia übernommen worden für 12,99330 Milliarden Dollar. Das ist zufällig genau der Unicode-Wert 12930000 für das Hugging Face-Emoji.
Okay, das ist mein Humor.
Ist vielleicht lustig, aber weiß nicht, ob das jetzt der allerbeste Move ist, dass da Nvidia jetzt die Fingerchen drin hat, aber ich glaube da...
Für wen meinst du?
Ja, für Hugging Face.
Für Hugging Face? Oh, du, 12 Milliarden, da weiß nicht, ob man da so viele Rückfragen stellt.
Nee, also ich meine jetzt für die User von Hugging Face, so, da, für die,
ach so,
dass
ach so,
du da offene User. Modelle und Zeug irgendwie bekommst, mal sehen, wie das da weitergeht. Was die ganzen Robotik-Sachen angeht, ist interessant, wie halt scheinbar der einzige Roboter, der sich bis jetzt durchgesetzt hat, so in der Masse, sind halt die Staubsauger. Und in der Staubsauger, oder Rasenmäher ist ja das gleiche, nur mit einem Messer.
Wäre gut, wenn das mal vertauscht werden würde, aus Versehen.
Ja, dann hast du einen ganz neuen Teppich-Look.
Nur Teppich so im Schnitt.
aber da wird halt ein bisschen rumgewurschtelt jetzt, also zum einen beim Rasenmäher, dass der halt noch ein kleines Ärmchen bekommt, dass er die Ränder irgendwie trimmen kann. Und beim Staubsaugerroboter für zu Hause, dass der große Staubsaugerroboter noch einen kleinen Staubsaugerroboter hat, der dann unter das Sofa passt.
Das ist schon gut.
Aber das ist ja schon sehr speziell. Also ich meine, ich habe mir zum Beispiel ich habe mir den einfachsten, billigsten Xiaomi-Staubsaugerroboter für 60 Euro oder sowas gekauft. Und der dreht halt jetzt seine Runden und der ist saudumm. Der ist genauso dumm wie die Dinger vor 10 Jahren, aber der tut's halt voll. Der reicht völlig aus. Der ist clever genug, dass er sich nicht die Treppe runterstürzt und der findet sogar meistens seine Station wieder.
Aber
sonst ist er völlig, völlig komplett gehirnamputiert. Der steckt sich immer im gleichen Regal fest. Da muss man irgendeine Pappe davor stellen, damit er da nicht reinrennt. Aber das ist so, das reicht ja eigentlich. Ja, also wenn, aber wenn du jetzt anschaust, was jetzt die ganzen Staubsaugerroboter kosten, die du so findest, die auch empfohlen werden und irgendwelche Roborocks oder so, die scheinen recht beliebt zu sein, bist aber direkt 1000 Euro mehr los.
Ja,
ja. Definitiv. Aber machen jetzt nicht alle dieses Dreamy, machen die nicht alles jetzt mittlerweile? Mhm. Und in allen Preiskategorien übernehmen die nicht irgendwie gerade so gefühlt alles irgendwie? Habe ich zumindest für Saugen und Wischen und die machen alle so Haushaltsgeräte, so von Haarpflege bis Garten irgendwie. Mhm. Also das ist relativ wild, was für ein Umfang an Produkten da auf den Markt kommt, das stimmt schon. Und da siehst du, also durch ein bisschen Konkurrenz siehst du auch, wie der Preise so ein bisschen fallen. Also ich meine, wir sind da, glaube ich, echt übers Ziel hinausgeschossen, so ein bisschen mit diesen Rasenmäherrobotern, die dann irgendwie bei 2.000, 3.000 Euro anfangen. Aber, also, ja.
Ich finde gerade kein gutes Gerät mit dem, aber der Roomba, der ist halt ein großer, der einen kleinen nochmal irgendwie ausspucken kann. Das ist so ein bisschen so wie so ein Space Shuttle, was irgendwie noch einen Satelliten hinten drin hat. Ansonsten jetzt mit so Humanoiden und Zeug habe ich wenig gesehen. Mal sehen, wann das soweit ist, dass da die Viecher dahinter her stapfen und irgendwie. Ich meine, Basti, du baust ja gerade im Haus rum, du könntest jetzt ja so auch so quasi dafür vorplanen. So ein Plätzchen, wo so ein Typ steht. So ein Roboter-Typ.
Ja, also könnte ich machen. Da müsste ich jetzt einen sehr, sehr großen, sehr schmalen Schacht in den Garten graben, den ich dann schnell mit Beton füllen kann, wenn es mal ist. Könnte ich dann tun, aber nein. Also, die Woche sind wieder so diverse Deals für Unitree-Roboter durch irgendwelche Deal-Plattformen gelaufen. Und ich meine, in Anführungszeichen irgendwie nur 4.000 Euro. Aber dann hast du da so ein Ding rumstehen, was im Zweifel saumäßig dumm ist. Also vielleicht kaufe ich mir dann noch einfach so einen Hund, so einen Schießhund. Mhm. Und also da sehe ich in absehbarer Zukunft eher, dass der sinnvoll ist, wenn der dann irgendwie so eine Bazooka auf dem Rücken hat. So, ey, wer weiß es.
Das größte Problem, was deine Frau ja jetzt hat mit dem Dachumbau und sowas, die ist quasi jetzt dein Taktgeber, die treibt dich an, weil erst wenn das Dach fertig ist, dann kann sie ihre Weihnachts- und Halloween-Deko wieder zurückbekommen.
Ja, also ich habe das, also, ja, also jein. Sie hat gesagt, ist es fertig, so dass ich dann wieder an die Halloween-Deko rankomme. Und ich habe gesagt, ja, klar. Und weil was man dazu wissen muss, wir haben ja alles, was im Dach war, haben wir genommen und in so einen Storage-Container reingeworfen. Und da haben wir da gestern drüber geredet und habe ich dann gemeint, du kommst da schon dran, weil im Worst Case fahre ich zu dem Container, such diese Kiste raus und stell sie dir ins Wohnzimmer. Der hat mir recht klar gemacht, das ist nicht das, was wir ausgemacht haben. Ja, vielleicht brauche ich einfach so eine Armee von so Unitree-Robotern, um dieses scheiß Haus umzubauen. Ich rufe da mal an, vielleicht sponsern die das ja.
Ja, so, ansonsten so. Die eigentliche große Stärke von der IFA ist ja immer Fernseher und Home Entertainment und sowas. Und da gab es wohl auch einiges. Aber so, was ich neulich schon gesagt hatte, die Projektoren, die gehen jetzt in eine interessantere Richtung insgesamt. Da gibt es jetzt diverse Projektoren, die bessere Optik haben, heller können, irgendwie nicer sind und so. Ist alles noch ein bisschen auf der teuren Seite, aber du hast halt sehr viel mehr Möglichkeiten, wie du eine Leinwand versteckst im Vergleich zu, wo du jetzt einen Fernseher irgendwie im Boden versenken kannst, was doch direkt immer wieder nervig ist. Aber wer hat mir das denn neulich geschickt? So dieser Fernseher von Bugatti, der der ist geil. Das ist so ein Sideboard, so irgendwie 3-4 Meter breit, 1 Meter tief, 1 Meter hoch. Und das sieht aus wie so ein Schrank oder so, der ist mit so 8 Dübeln im Boden festgeschraubt und wenn du dann Fernsehen willst, dann klappt das ganze Ding hoch und faltet sich auf wie so ein Transformer und da ist dann ein Fernseher drin. Kostet eine 500.000.
Ja gut, ist quasi bestellt.
Passt halt aber auch super preislich zu einem Bugatti vor der Tür dann.
Ja, definitiv, also ich, da ist wahrscheinlich dann aber auch eh alles zu spät und egal. Wenn du in den Preisregionen denkst.
Ja. Und ansonsten so Soundbars sind irgendwie vielleicht jetzt dann so langsam an einem Punkt, wo sie irgendwie 26 Driver drin, wo sie Atmos tatsächlich abbilden können, nicht sicher. weil du kannst schon in eine Richtung, also wenn du von vorne kommst, kannst du schon nach oben zielen mit deinem Lautsprecher, aber du brauchst halt, es ist halt trotzdem nicht das gleiche wie ein Lautsprecher, der einfach oben an der Decke hängt. Solche Sachen müsste man sich mal anschauen, anhören, wie das tatsächlich funktioniert. Aber insgesamt wird es gefühlt von aus der Ferne zumindest relativ wenig so Home-Entertainment-Zeug, weil das irgendwie so ein bisschen fertig ist. Was ich noch ganz interessant fand, ist so diese Powerstationen, die von Blue Yeti und Anker und Zendur und so weiter, so Kisten mit ein bisschen Akku drin, die waren in letzter Zeit relativ teuer, die sind jetzt haben einen Sprung genommen, vor allem die Kiste von Anker auch wieder, die halt sehr preislich attraktiv scheint, die halt quasi eine große, also eine mittelgroße Solaranlage in einer Box verkaufen,
ja,
mit einem 7,5 Kilowattstunden Akku, das waren bisher so in der Größe mehr 2 oder so, und wo halt direkt auch ein großer Wechselrichter, drei große MPPTs drin sind, das heißt, da kannst du für viele Häuser wäre das schon einfach Solaranlage in einer Box.
Ja.
Die Steckereien fertig, 2.500 Euro und halt nicht fünfstellig. Das ist, glaube ich, ganz nice. Das ist
schon ziemlich gut, ja. Ja, also da ist krass, was in den letzten Jahren da passiert ist. Also ich meine, ich sehe es hier an dem Heimspeicher, wie ich einfach, wenn ich 5 Kilowattstunden mehr möchte, kann ich halt irgendwie 500 Euro ausgeben und mir so einen Block da drauflegen. Und das ist halt dafür echt erstaunlich wenig Geld, dass du so viel Energie einfach speichern kannst. Und ja, das ist schon nett, dass das so weit angekommen ist. Und mein Vater zum Beispiel, der hat ja zu Hause so eine Batterie in dem Fall so ein Zendur-Ding, die er halt am Balkonkraftwerk hängen hat. Und das reicht halt für den normalen Haushalt, der nicht 7 Elektroautos und 12 Wärmepumpen hat. Kannst du halt damit entspannt, wenn du tagsüber ordentlich Sonne hattest, entspannt die Nacht über das Haus betreiben. Und das ist schon eigentlich ganz nett.
Es gibt eine Kiste, die von auch Blue Yeti, die hat 5 Kilowattstunden Batterie drin und kann halt 5 kW Solar rein und 4 kW Strom raus und sowas. Und das ist jetzt noch nicht kompatibel mit den deutschen Vorschriften, aber das ist, da müsste, glaube ich, auch sich noch ein bisschen was bewegen. Aber da steht in Deutschland halt die VDE im Weg, die lieber ihren Elektrikern das Geld in die Taschen schaufeln würde. Wenn da ein bisschen mehr Flexibilität käme, glaube ich, wäre das ganz, ganz interessant, dass halt mehr Leute sich einfach für sehr übersichtliches Geld, wo man einfach sagen kann, okay, das ist in 5 Jahren sicher wieder drin, ein bisschen Solar aufs Dach packen können, und das ist, glaube ich, ganz, ganz okay. Aber ich bin nicht sicher, ob ich nächstes Jahr wieder fahren sollte oder nicht, weil jetzt wahrscheinlich wäre es okay gewesen, dieses Jahr hinzufahren, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Wenn ich in Berlin oder näher an Berlin dran gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall vorbeigeschaut. Ihr hättet jetzt noch, wenn ihr die Sendung gerade live irgendwie hört, noch bis, glaube ich, Dienstag Zeit vorbeizuschauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant diesmal. So. Wenn ihr möchtet, klickt ihr euch ein Bits und so Plus auf bitsundso.plus. Ist zum einen natürlich sehr wichtig, die Sendung direkt zu unterstützen. Zum anderen natürlich, wir haben jetzt den Event und sind am Tag nach dem Event, das wäre dann wahrscheinlich Donnerstag nochmal da und können direkt besprechen, was wir da gesehen haben werden. Und dann schauen wir mal, wie sich Turnus schlägt zum ersten Mal als Chefe und was dann da genau gezeigt wird. Genau. Dann könnt ihr bei Relife TV zuschauen. Zuhören bekommt auch direkt im Anschluss an die Aufzeichnung den Relife Podcast, der jetzt mit fantastischer neuer Software sich vollautomatisch erstellt. Das ist hervorragend. Also herzlichen Dank an alle, die Bits und so direkt unterstützen. Geht auf bitsundso.plus. Dankeschön. So. Ansonsten noch mehr Personalkarussell natürlich bei Apple, dass er Schiller seine letzten Aufgaben mit Titel irgendwie quasi abgibt. Und ich hatte gescherzt, er gibt den App Store jetzt ab an junges Blut, an Eddie Q. Das, ich meine, so viel Hoffnung hätte man da reinsetzen können, dass der App Store mal vielleicht mal irgendeine sichtbare Bewegung irgendwie vollführt. Aber ich meine, Q wird es auch nicht anders. So, das ist, der überlegt sich nur, wie er noch mehr Services rausmelken kann.
Ja, also ich meine, der App Store war ja auch schon mal beim Q. Ja. Also der kehrt da einfach wieder hin zurück, wo er herkommt, könnte man sagen. Und weiß nicht, ob das wirklich was ändert. Ja, es ist schwer vorzustellen, dass das irgendwas ändert. Aber es ist natürlich interessant. Also ich meine auch bei also der Schiller hat sich ja einiges natürlich beim App Store durchaus bewegt. Wo sich Apple aber gar nicht bewegt hat, ist natürlich bei dieser ganzen Provisionsgeschichte und dem unermüdlichen Kampf gegen jegliche Form an dieser Provision merklich zu rütteln. Also sowohl was die riesige Epic Games Klage seit 10.000 Jahren angeht, genauso wie die EU-Geschichte, über die wir ja auch schon lang und breit gesprochen haben, da hat sich ja im App Store eigentlich gar nichts bewegt. Also die Devise war ja offensichtlich einfach da auf Teufel komm raus an dieser Provision festzuhalten, soweit wie irgendwie nur möglich. Und das haben sie bis jetzt einfach durchgezogen, auch unter Schiller durchgezogen. Und ist natürlich, ich meine, Schiller ist natürlich eine interessante Person, weil der einfach so ein Urgestein ist. Hm. Und weil ich meine, die sind alle Urgesteine in Apples Top-Management natürlich inzwischen. Ja. Und ich meine das gar nicht aufs Alter bezogen, sondern das sind ja wirklich Leute, die auch einfach in diesem Konzern jetzt seit Ewigkeiten sind. Ja. Aber Schiller ist ja wirklich mit der auf oberster Ebene sozusagen an der Seite von Steve Jobs für jeglichen Bühnenkram und der war also öffentlich natürlich auch präsent war und eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Und das heißt, wenn das macht jetzt irgendwie nochmal so deutlich, dass dieser Übergang jetzt auch kommt. Dass Turnus nicht einfach nur jetzt ein neuer Chef da ist, sondern dass da insgesamt einfach diese Bewegung schon noch weitergeht, dass diese alte, das von dem alten Unternehmen, also Steve Jobs Apple, bleibt irgendwann halt nie, wirklich nicht mehr allzu viel übrig.
Sehen wir da jetzt irgendeine Änderung im App Store? Ich meine, App Store Review Zeiten sind halt jetzt zurzeit gerade sehr lang. Vermutlich wegen der AI-Slop-Welle. Vermutlich müssen sie da irgendwas dran ändern. Und das unklar, ob sie da einen besseren Weg finden, der aber trotzdem den Würgegriff um den Hals der Entwickler schön weiterhin eng hält.
Auf kurze Sicht sicherlich nicht, aber es ist halt schon spannend, dieser Personalwechsel. Also der kann halt in viele Richtungen ausschlagen. Ich glaube, der App Store, so wie er ist jetzt irgendwie, wie sie es eingefahren hat mit der Provision, aber auch mit den Bedingungen für die Entwickler, ich glaube, da kann es eigentlich nur besser werden. Ich möchte jetzt nicht zu schlecht bewerten, aber ist viel Spielraum nach oben. Und würde mich doch wundern, wenn der lange unter Eddie Q bleibt, weil ich glaube, Eddie Q auch irgendwo an Kapazitätsgrenzen irgendwie, was der machen muss intern. Und wenn dann jemand Neues kommt, der da wirklich vielleicht von der Seite rangeht, die mal irgendwie neu denkt, das wäre schon sinnvoll. Und ich kann mir vorstellen, dass sich dann einfach auch Sachen ändern. Also wenn du jemanden in diese Position setzt und dem das Vertrauen dann entsprechend aussprichst, dann werden wahrscheinlich auch so teilweise diese Empfehlungen werden Folge geleistet. Und deswegen würde ich mir da schon was Positives erhoffen. Weil ich glaube, so wie das jetzt ist, ich meine, Phil Schlemmer muss eigentlich auch froh sein, das Thema abzugeben, oder? Also das ist, ich meine, ist das ein Spaß gewesen, die letzten Jahre irgendwie böse Briefe zu schreiben? Und ich weiß nicht. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, also richtig Freude hatte der da bestimmt nicht dran. Und deswegen, jetzt soll mal jemand das so gestalten, dass da mal wieder Freude ist. Also ich meine, es gibt ja sehr viele, also positive Signale in der Hinsicht. Also Leute entwickeln viele Apps, das ist doch schon mal cool. Viele Leute sind einfach interessiert an dem ganzen System, an dem App-Vertrieb und so weiter. Du kannst es ja alles ja auch sehr positiv irgendwie auslegen. Und deswegen vielleicht mal die positiven Seiten irgendwie auf die fokussieren und dann die Bedingungen schaffen von Apple, dass das auch irgendwo, weißt du, auf fruchtbarem Boden irgendwo fällt, weil viele Sachen sind super unbefriedigend, dieses irgendwie, reich mal ein und wir sagen dir dann, ob das irgendwie was Cooles ist oder reich mal ein und wir lassen es erstmal 5 Wochen liegen, ist halt nicht optimal, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Deswegen, ich glaube, es kann nur in eine richtige Richtung gehen da mit einem neuen mit einem Führungswechsel, der über Eddie Q hinausgeht, glaube ich. Weil also unklar, wie weit er da auch involviert ist. Weil wie gesagt, der hat viel auf seinem Teller. Und mal gucken, wer das dann am Ende bekommt.
Ja, und ansonsten ist halt noch Drozdowiak jetzt sehr weit oben irgendwie mit dabei. Und der, gefühlt hatte der auch einen sehr großen Einfluss auf diese ganzen Würgegriff-Entscheidungen. So, einfach so auf persönlicher Ebene, wie er auf Videos rüberkommt, ist er jetzt gefühlt nicht immer auf der Seite der User und Developer. Was der Schiller eigentlich eher schon war. Ne? Auch so Sympathiemäßig einfach. Das definitiv. Muss nichts heißen. Wir kennen die nur von Videos und so, aber es ist ja trotzdem, es transportiert ja irgendwas.
Ja, ich denke schon auch. Also, wir erinnern uns ja sicher an das letzte Video mit Joss, wo er den Würgegriff auch, mit wem war er da? War er da mit Turnus gesessen?
Es gab ein Interview zumindest.
Federici war das,
glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was letzte, wo man schon das Gefühl hatte, Joss hat irgendwo eine Waffe versteckt und die andere Person ist sehr, sehr vorsichtig mit was gesagt hat. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er da schon mehr die Daumen auf alles drauf hat. Und ich meine, wir erinnern uns allein an die Art und Weise, wie Phil Schiller immer rübergekommen ist. Der war schon mehr so der lässige Typ, bei dem alles klar geht und der so der. Ich hab ihn immer so als Entwicklerkumpel, als Kumpel der Entwickler wahrgenommen, damals zumindest noch aus der Zeit, als ich in diesem App-Entwicklungsumfeld noch gearbeitet habe. Aber wer weiß, wie viel davon, wie du schon sagst, wir kennen sie ja alle nicht. Vielleicht ist die Wahrheit irgendeine ganz andere.
Es gibt von Tim Cook halt nur so ein, zwei Zitate, wo er halt irgendwie in einem Meeting, bin jetzt nicht ausgetickt, aber wo er halt sagt, wieso sitzt du noch hier, wieso sitzt du noch nicht im Flugzeug nach China, hau ab. Also, ja, also das.
Ja, ich meine, neue CEO bedeutet halt, dass du dir da halt dein Personal halt auch zusammenstellst und ich meine, das Phil Schiller ist sicherlich nicht irgendwie rausgebeten worden, aber halt sowas geht halt natürlich mit einem Wechsel von der Chefetage geht das einher. Ja. Und Turnus hat die echt schwierige Aufgabe halt, sich da seinen neuen Führungsstab zusammensetzen zu müssen. Das ist einfach so und das ist eine große Herausforderung, muss man sagen, weil eingespieltes System und wir haben viele Firmen schon gesehen, wo so ein eingespieltes System einfach zu alt wurde und dann am Alter sozusagen kam kein neues Blut mehr nach und dann bist du eine alte Firma mit alten Leuten an der Spitze und dann denkst du nicht mehr irgendwie jung und kreativ und in andere Richtungen. Und der Turnus hat sicherlich die Chance. Der hat echt die Chance und deswegen ist es eigentlich auch eine gute Sache, dass so ein Personalwechsel stattfindet, dass so ein Austausch stattfindet. Der kann was sehr Positives sein und ich bin mal gespannt, also ob er überhaupt Personen in diese Situation bringt, öffentlich für irgendwas zu stehen, ja, oder ob das eher so die Mentalität von eher altem Apple ist, so wir halten mal die persönlichen Namen zurück. Wir schreiben nicht mehr irgendwie die About-Screens von der Software irgendwie die Entwickler, weil sonst werden uns die, weißt du, abgezogen, so das alte Steve Jobs-Mantra. Ja,
steht jetzt nur noch Claude drin.
Genau.
Oder bin zu OpenAI gegangen.
Ja. Ich ziehe mal meinen Pick vor, weil der gerade hier so schön reinpasst, nämlich eine kleine Webseite, das ist der Indie Developer Simulator, indiesimulator.com. Da kann man mal simulieren, wie das ist, wenn man $100 hat und einen Traum und der Traum ist, eine iOS-App in den Store zu stellen. Und da kann man mal durchklicken von A bis Z, was man alles tun muss, um neuer AI-supporteter Indie-iOS-Entwickler zu werden. Das heißt, du sagst als erstes, ja, ich zahle jetzt $99. Okay. Dann sagte Apple so, deine Membership ist aktiv. Verifying Identity 2-7 Tage. Dann lädst du dort Xcode runter. Dann sagt er, 14 GB runtergeladen, außerdem 9 Simulatoren, die du nicht brauchst. Gut, dann gehen wir weiter. Welche App wollen wir denn bauen? Wollen wir eine To-Do-Liste, einen Habit-Tracker, einen Pomodoro-Timer, Notizen, Wetter, Water-Reminder, Budget-Tracker, Meditation, Calculator, Flashcards, Journaling oder Markdown-Editor? Nehmen wir mal eine To-Do-List. Nur 48.000 Wettbewerbs-Apps. Okay, diese Kategorie hat mehr Apps als Tasks. Okay, weiter. Wie soll die App denn heißen? Sagen wir irgendwie Things ist ein sehr schöner Name für eine To-Do-App. Check Availability. Abgelehnt. Die Silbe hin ist ein Trademark in Japan. Okay, versuchen wir nochmal. Was anderes? Abgelehnt. Also irgendwie Ding-Dong, irgendwas. So, hier, Ding-Dong. So, abgelehnt. Ding Dong gehört einer Pharmafirma. Kannst du AI nach einem Namen fragen. ZDNZ. ZDNZ ist der perfekte Name für eine. Okay, und so weiter und so fort. Dann sagt er dir, ZDNZ.com ist vergeben. Wenn du aber die .app haben willst, die kostet nur $90 im Jahr. Und dann spielst du dieses ganze Ding durch, bis deine App endlich erfolgreich im App Store ist und die ersten Reviews reinrollen. Und das dauert so, weiß nicht, 10 Minuten oder so. Man muss die ganze Zeit nur weinen, wenn man das alles schon mal gesehen hat, was einem Apple da in den Weg wirft und wie dann am Schluss, da oben rechts steht immer, wie viel Geld du schon ausgegeben hast. Also im Moment sind wir bei minus $188 und wenn deine App mal so richtig durch die Decke geht, dann siehst du da, wie die Zahl vielleicht grün wird oder auch nicht. Weil das einfach die Wahrheit ist, wie das dann funktioniert. Du musst dann auch noch so mit so einem gefakten AI-Agenten sprechen, der deine App zusammenstellt und dann kannst du den App Store hochladen, hast du mit Review zu tun und so weiter und so fort. Das ist ein, weiß nicht genau, wo das herkommt, aber es ist sehr treffend und sehr traurig insgesamt. Gut. Was hatten wir noch diese Woche gesehen? Es gab diesen Hack in Berlin, da ist bei der Berliner Verwaltung irgendwas weggekommen, irgendein paar Terabyte an Daten und ist gar nicht so richtig gut. Die haben sich irgendeine Software, irgendein Infostealer mal installiert und haben da, die sind diese Daten abgeflossen. Sie haben es nicht bemerkt, dass die Daten abfließen. Das ist wohl allein, um 5 Terabyte aus einer Berliner Behörde rauszuziehen über die Kupferleitung. Das dauert einfach. Mhm. Man hätte ja die Chance gehabt, frühzeitig irgendwie schon das Kabel durchzuschneiden. Da gibt es auch eine Geschichte. Wo war das in den USA? Irgendeine Firma hat so, ist gehackt worden oder irgendwas, dann haben sie das Kabel einfach durchgeschnitten und als Warnung für die zukünftigen Mitarbeiter dieses abgeschnittene Kabel in den Bilderrahmen gehängt, weil Security, okay, oder so.
Ist auch nicht so schlecht.
Naja, und jetzt sind da in diesen Daten, ist halt so das gefühlt, ich sehe so Screenshots von Directory Listings und sowas. Da siehst du halt, wie auf diesem Netzwerklaufwerk, was da weggekommen ist, halt einfach Tonnen von Excel-Files, Word-Dokumenten mit sehr spannenden Titeln irgendwie drinstehen. Mhm. Ja, das ist so teilweise halt so persönliche Daten von irgendwelchen Leuten, die halt einen Strafzettel bekommen haben oder irgendeinen Schmarrn, aber teilweise halt auch so Informationen für über irgendwelche Wasserleitungen. Wo sind wir besonders gut angreifbar und so ein Zeug. Und das ist ja, die sind erpresst worden von dieser Ransomware-Gruppe. Irgendwie gibt mal, ich glaube, 2 Millionen Euro wollten sie haben, haben sie gesagt, nee, wir sind nicht erpressbar. Und jetzt sind halt die Daten veröffentlicht worden und fliegen jetzt rum. Das ist halt jetzt wahrscheinlich eher schlecht. Ein Großteil von den Daten dürfte auch sehr uninteressant sein. Man sieht halt an dieser Netzlaufwerkstruktur so ein bisschen, dass da einfach so grundsätzlich mit IT wahrscheinlich irgendwas faul ist. So, weil wahrscheinlich solltest du nicht jeden Strafzettel irgendwie als Word-Dokument speichern. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung.
Naja, am Schluss muss irgendwer diese Briefe schreiben und das wird halt im Word passieren, weil es ist unmöglich, das in einem sinnvollen System zu automatisieren. Und aber ich meine, das verwundert ja niemanden, dass in Behörden irgendwas mit IT nicht so funktioniert oder nicht so läuft, wie man sich das vorstellen soll. Und ich meine, das ist halt das ist ja immer wiederkehrend. Wir haben das regelmäßig, dass man feststellt, oh, wir haben hier wieder Behörden, IT so und so und da ist eigentlich kritische Infrastruktur, hat sich niemand gescheit Gedanken gemacht, Sicherheitskonzepte gibt es nicht, Absicherung gibt es nicht, Cybersicherheit gibt es da nicht. Und dann haben wir halt jetzt wieder diesen Fall, wo es wirklich blöd ist, also blöd ist mit ganz großen Anführungszeichen, dass das jetzt alles rausfällt. Und ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie beim Großteil der privaten Unternehmen besser wäre, aber vielleicht doch ein bisschen. Und also mir ist nicht ganz klar, wie das wieder immer wieder passieren kann und es da nicht, ich sag mal, eine Instanz bundesweit gibt, die sich darum kümmert. Man könnte so ein Bundesamt für, weiß ich nicht, Sicherheit in der Informationstechnik zum Beispiel gründen.
Verrückt.
Die sich dann unter anderem um sowas kümmern und das als wahrscheinlich geht es aus Föderalismusgründen oder weiß ich was wieder nicht. Aber dass man einfach eine Stelle hat, die sagt, okay, pass mal auf, es gibt so sichern wir kritische Infrastruktur ab und das rollen wir auf euch alle aus. Oder mit euch zusammen auf alles aus und das machen wir, weil wir festgestellt haben, dass es Akteure gibt, die einfach gar nicht cool drauf sind. Und das ist jetzt nicht so, als wäre das was Neues. Das ist irgendwelche, also jetzt sind es werden halt immer mehr Cyberschweine. Früher waren es halt irgendwie analoge Schweine, die irgendwo was geklaut haben. Jetzt haben wir halt die Cyberschweine, die halt was sich her cybern.
Ich glaube nicht, dass diese, also ich könnte mir vorstellen, dass die Informationen, die jetzt da drin sind, wo jetzt irgendwelche Wasserleitungen sind und wo die Wasserwerke stehen und wo die Stromleitungen liegen, die Daten sind ja eh öffentlich. Und wenn sich jemand dafür interessiert hätte, dann hätte der natürlich dieses nicht allzu gut abgesicherte Behördennetz schon seit Jahren irgendwie infiltriert haben und halt auf dem Laserdrucker sitzen und von dort aus sich umschauen. Ne? Also ja, ich nehme stark an, dass wer sich dafür interessiert, dass die Daten sowieso schon hat. Jetzt ist halt blöd, dass die sehr öffentlich jetzt da irgendwie rumfliegen, dieses Netzwerklaufwerk. Ich glaube aber so, es ist schon schlecht. Es wäre auch besser, wenn es nicht passiert wäre. Aber ich glaube so, richtig was ändern tut es auch nicht. Weil wir sehen jetzt auch die anderen Vorfälle, dass irgendwelche Leute offensichtlich an Umspannwerken irgendwelche Kabel verlegen, die da nicht hingehören und dass sie mit Drohnen auf irgendwelche Flughäfen drauffliegen und so ein Zeug. Das geht ja so auch schon gut genug. Und da wird auch, hatten wir auch besprochen mit den Drohnen und den Abwehrmechanismen, wenn jetzt halt die Drohnenabwehrtechnik, die gekauft worden ist, super gegen Drohnen vor 5 Jahren geholfen hätte, aber jetzt nicht mehr, dann ist es halt auch Quatsch. So, ja. Also es ist halt so ein Wettrüsten und das ist, glaube ich, schlecht. Was? Chat meint, Basti hat noch nie in einer Behörde gearbeitet, oder?
Ich glaube direkt mal auf Holz, dass sich das auch nicht ändert. aber ich bin mit jemandem verheiratet, die Beamtin ist. Und ich habe so ein bisschen Einblick in, wie Behörden-IT funktioniert. Und das ist einfach ziemlich furchtbar. Aber nein, ich habe noch nie in der Behörde gearbeitet.
Ist wahrscheinlich auch besser, weil wenn man in der Behörde, das ist ja auch das Ding immer, ne? Also wenn du in der Behörde arbeitest oder wenn du jetzt IT für die Schulen im Allgäu irgendwie machen sollst, dann machst du halt diesen Job, weil du nicht den Job bei der besser bezahlten Privatindustrie genommen hast.
Möglich, ja.
Ja. Und das Chat sagt auch, dass er im Berliner Landesnetz von Diskette deployed hat. Ja, wieso? Das ist ja jetzt nicht anders. Also das ist doch...
Ich meine, das ist der einzig sinnvolle Weg, wie Fahrpläne in ICE kommen. Also, come on. So ist das.
Bitte die Sitzreservierungen. Die Sitzreservierungen im ICE sind immer noch auf Floppy. Und ich habe neulich irgendwas gesehen, wie man irgendwelche Daten im Flugzeugcockpit auch mit Floppy updaten kann. Das ist wahrscheinlich sicherer als alles andere.
Vermutlich.
Vielleicht könnte AI das umschreiben.
Mhm. ich glaube, man müsste halt gucken, dass wenn jetzt irgendwie kritische Infrastruktur angegriffen wird, von Spaßvögeln oder von anderen Staaten oder was auch immer, muss man halt sehen, dass man dann schnell genug reagieren kann und dass halt möglicherweise zum Beispiel das Stromnetz nicht großflächig ausfällt, sondern halt nur kleinflächig, was man hoffentlich schnell auch reparieren kann. Haben wir auch vor einer Weile in Berlin gesehen, wo diese Kabelbrücke gebrannt hat. Das hat halt viel, viel, viel zu lange gedauert auch. Zum Beispiel. Und ja, das war auch so eine Geschichte, glaube ich, damals, dass das wegen der Westberliner Geschichte, dass dort das Stromnetz nicht so aufgebaut ist, wie man es normalerweise aufbauen würde, weil da halt die Mauer im Weg gestanden ist. Das heißt, dort ist halt ein Schwachpunkt und hat halt irgendjemand gekannt oder zufällig getroffen und dann ist halt da für eine, weiß nicht was, ist eine Woche oder was, der Strom in diesem Stadtviertel ausgefallen, was halt schlecht war.
Ja.
Ja. Chat meint, es ist alles noch viel schlimmer, als du dir das vorstellst. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn diese ganzen, sieht man ja auch immer diese, es gibt so einen Bot auf Mastodon, der grast so öffentliche VNC-Server ab, die ohne Passwort im Netz stehen. Und das sind meistens irgendwelche Werbetafeln und irgendwelcher Quatsch und manchmal halt Wasserwerke.
Ach Gott.
Und dann siehst du halt irgendwie so ein Login-Screen irgendwas und das ist halt schlecht. Aber so ist es halt. Es wird halt ins Internet gehängt und dann musst du halt nur gucken, was da für Schwachstellen drauf sind. Da kommt man wahrscheinlich jetzt auch mit den Agents relativ weit. Wenn du sagst, hier such mal VNC-Server, versuch dich einzuloggen, schau mal, was du da irgendwie finden kannst.
Ja.
Naja, gut. Ansonsten gab es noch auch weitere Bots, die sich natürlich aufführen. Es gibt immer mehr Geschichten jetzt von OpenAI-Bots, die irgendwie durchs Internet rennen und die halt irgendwo suchen nach einem Ort, wo sie sich austauschen können, die Agents, die halt unabhängig voneinander laufen, voneinander gesandboxed laufen, aber die sich trotzdem unterhalten möchten. Jetzt haben sie halt irgendwelche toten deutschen Wikis gefunden, weißt du, so Doku-Wiki oder so ein Kram, die halt auf Public Edit gestanden sind und haben die halt einfach sich so ein spontanes Forum aufgemacht und sich gegenseitig Tipps zugesteckt und unterhalten. Und halt auch, also halt gelogen, betrogen, sich als Admin, als Moderator ausgegeben, gegen den echten menschlichen Moderator gekämpft, indem der hat angefangen, immer die Posts von A wegzulöschen. Also halt die Posts benannt ZZZ und haben dann unten angefangen weiterzumachen und sowas. Und haben sich halt Tipps zugesteckt, was jetzt vielleicht die nächste Aufgabe ist von ihrem Benchmark oder irgendwas. Und das hatten wir beim Hugging Face Incident auch schon gesehen. Da passieren Sachen und das ist auch nicht anders als mit den Menschen, weil wenn du jetzt irgendwie versuchst, einen Ort zu finden, wo du irgendwie irgendwelche Daten irgendwie austauschen kannst. Es gab mal einen Fall vor ein paar Jahren, da waren irgendwelche Spione, ich weiß nicht mehr, wer da wen ausspioniert hat, aber die haben YouTube-Kommentare als Dead-Drop verwendet. Mhm. Ja, von irgendeinem bestimmten Video irgendwas, ja, hier schreibst du drunter blau und dann heißt das jetzt, jetzt aktivieren oder so. Okay.
Ja.
Und so sind es halt jetzt.
Oder es gab doch mal die Geschichte, wo Twitter Drafts auch Verwendung fanden. Oder GMX-E-Mails, die aber nie gesendet wurden, sondern wo beide nur den gleichen Login hatten und als Draft abgespeichert haben und sich gegenseitig Nachrichten geschickt haben. Also ja, ist schon kreativ.
Und sie sagen jetzt bei OpenAI, dass sie mal so ein bisschen jetzt mit den neueren Modellen, dass sie da ein bisschen langsam machen, dass die vielleicht nicht so außer Kontrolle geraten. Aber es ist natürlich die, was du denen an Möglichkeit gibst, werden sie halt benutzen. Und die sind halt eben nicht, also was die eigentlich machen sollten, sind, sie sollten offline sein. Und das haben sie, natürlich laufen diese Agents, diese da während der Testphase, die laufen halt auf irgendwelchen VMs, auf irgendeiner Cloud-Infrastruktur und sind halt very much not offline, sondern halt auf einer Cloud, die verbunden ist. Ja. Und da steht halt nur eine Firewall-Regel davor. Dann müssen sie halt versuchen sie halt, um ihren Job zu erledigen, dort auszubrechen und irgendwie den Weg zu finden, mit ihren Kollegen irgendwie sich zu unterhalten. Und nehmen sie halt dieses Wiki oder nehmen sie halt irgendeine andere Plattform, wo sie was draufschreiben können. Dann müssen sie sich halt verständigen, sich Zettelchen zustecken und sagen, okay, wir können hier über unsere Aufgabe reden. Und natürlich, wenn da 13.000 Agents miteinander reden, sind die vielleicht cleverer als der eine, der da irgendwie gesandboxt rumläuft. Hm. Ich weiß es nicht. Da wird jetzt auch relativ viel, gibt es relativ viel Diskussion drum, aber ich finde es auch nicht so irre schlimm. Oder doch? Ist das schlimm, wenn sich die Agents da ausbrechen? Ich meine, das ist ein Problem von OpenAI, dass sie nicht zugemacht haben, oder? Wie ist das?
Tja, gute Frage, wer die Agents wieder einfangen soll. Aber es ist ja immer, wir haben jetzt diese ganzen Berichte ja immer gesehen und lange Aufarbeitungen, was da jeweils bei den verschiedenen Sachen passiert ist. Und am Schluss bleibt aber für mich doch immer noch ein großes Fragezeichen, was da eigentlich, was die Aufgaben waren, die diesen Agents erteilt wurden. Und am Schluss finde ich immer noch komisch, die als so ein selbst agierendes Wesen zu bezeichnen und zu denken, sondern das sind einfach die Akteure, das ist schon viel zu aktiv formuliert, die das halt ausführen, was du ihnen in einem gewissen Rahmen an Vorgaben machst. Und wir sehen natürlich, das sollte es ja nicht unbedingt verharmlosen, sondern du siehst ja, wie zielstrebig inzwischen diese Systeme in der Lage sind, ihre Ziele zu verfolgen. Und die machen das einfach so lang und so unethisch, wie es halt einfach nötig ist, um ihr Ziel zu erreichen, ohne dabei zu hinterfragen, ob das jetzt der richtige, moralisch richtige Weg ist oder ob das halt, ja, wenn du irgendwie den Test bestehen sollst, ob es dann gut ist, sich praktisch irgendwie die Cheatcodes irgendwo zu klauen und dann, damit du halt irgendeinen Test bestehen kannst, sondern das Ziel ist eben Test bestehen und dann wird es auf allen Mitteln versucht umzusetzen und die laufen so lang oder versuchen das so lang durchzuführen, bis sie zu diesem Ergebnis gekommen sind. Also das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen und das heißt, soll das weder gut heißen noch schlecht heißen, sondern ich glaube, diese Realität muss ja sozusagen sowieso, muss die ganze Online-Welt ins Auge schauen und und sehen, wie man dann damit umgeht und was natürlich, wo auch die Verantwortlichkeiten am Schluss halt hängen. Das ist ja jetzt auch immer so ein bisschen so, ja, die Agents, die machen das halt so, wir haben damit gar nichts zu tun. Komisch, dass die ausgebrochen sind aus unserer Testumgebung, aber die waren so clever, diese Agents, das konnte niemand verhindern. Und das ist natürlich ziemlich absurd, das Spiel, in das wir uns da reinbewegen.
Naja, es ist aber so, dass das halt so macht man das halt. Ne? Also du sagst halt, wie kommt auch jetzt ein Angreifer in so ein Behördennetz rein? Ne? Also irgendwer hat halt da entweder auf den falschen Knopf gedrückt oder das VPN stand halt offen oder irgendwas. Oder ich habe auch gelesen, jetzt diese ganzen Clickfix-Attacken, wo du halt so einen Terminal-Befehl irgendwie dir kopieren sollst als User und dann ins andere Terminal pasten und sowas. Wieso machen die Browserhersteller nichts dagegen? Die könnten ja auch durchaus anschauen, was wird da kopiert. Sieht das aus wie ein Terminal? Ist da Base64 encodiertes Zeug irgendwie drin? Sieht das so aus, als wäre das jetzt auch die klassischen Installer, so für den Homebrew-Installer oder sowas. Hier Curl irgendwas, Pipe Bash oder sowas. Das ist natürlich höchst gefährlich und sollte man halt wahrscheinlich an der Stelle da beim Browserhersteller auch sagen, okay, wir weisen dich zumindest mal groß und fett darauf hin, dass das wahrscheinlich eine blöde Idee ist, außer du bist Developer. Hat ja auch Apple angefangen, im Terminal diesen Copy-Paste-Zeug im Terminal dann abzufangen, wenn das aus dem Browser kommt, außer du hast Xcode installiert, weil dann ist es wahrscheinlich Absicht und dann wollen sie dich nicht nerven. Das ist halt eine Abwägung, die sie da machen müssen. Aber auch, wenn du halt jetzt aus der Sicht von OpenAI, du möchtest irgendwas Neues trainieren, du brauchst jetzt spontan irgendwie 1000 Computer, dann sind das halt normalerweise irgendwelche VMs, die irgendwo laufen und die haben halt normalerweise ein Netzwerk und du kannst das da nicht sinnvoll irgendwie abdrehen und dann ist das halt so. Andererseits hat OpenAI jetzt offensichtlich auch, sind auch mit Schuld an der Knappheit von Mac Minis und Mac Studios, weil sie einfach Zehntausende davon gekauft haben und irgendwo hingestellt haben, um halt Computer-Use zu trainieren auf einem echten Computer. Mhm. Und da halt irgendwie das zu beschleunigen und ich glaube, Die könnten natürlich ordentlicher arbeiten, die könnten das besser absichern, aber wenn halt der Agent unter anderem dafür da ist, den Cyber durchzuführen, dann cybert der halt rum.
Ja, und man muss das so ein bisschen trennen, da von seiner menschlichen Vorstellung ranzugehen, zu sagen, naja, da muss es doch Grenzen geben oder es muss doch irgendwo mal enden und so weiter. Und wenn wir eins gelernt haben, bei Chatbot gibt es diese Grenzen nicht. Ich meine, das fängt ja schon an bei irgendwie, stell mal zum Chatbot irgendeine beliebige Frage. Es wird nie aufhören. Es wird nie irgendwo, kein Chatbot sagt dir irgendwie, oh, jetzt haben wir alles gesprochen. Jetzt lasse ich dich mal ziehen. So. Deswegen, die sind halt unermüdlich. Und das, ich glaube, dass wir übertragen noch unsere menschlichen Eigenschaften da auf diese Vorstellung, dass es doch irgendwann mal aufhören muss und so weiter. Aber das ist halt nicht der Fall. Und deswegen kannst du halt auch nicht sagen, die haben irgendwas falsch gemacht, sondern die haben einfach die Aufgabe erfüllt. Und das musst dir auch klar machen, dass du als Mensch nie, schon jetzt nicht, einen Prompt schreiben kannst, wo du alle Eventualitäten abdeckst. Du wirst nie schreiben, hack keine deutschen Wikis. Also weißt du kommst alle Eventualitäten kannst du nicht in diesen Prompt schreiben. Deswegen, wir müssen uns da auf eine andere Situation einstellen. Und deswegen wird es halt, wie das halt absehbar ist, jetzt auf die kurzfristige Sicht, werden halt viele Sachen geöffnet, die vorher ungeöffnet blieben. Weil einfach jetzt so unermüdliche KI einfach da drauf und an jede Tür und nicht nur klopft, sondern halt gegentritt und keine Ahnung, Schrauben rausdreht, was auch immer man als kreative Möglichkeit da sich vorstellen kann. Auf lange Sicht bleibt die Hoffnung, dass die Angriffsmittel auch die besten Verteidigungsmittel sind und dass man dann auch diese Lücken schnellstmöglich schließen kann, bevor so große Türen offen stehen. Das ist so die Hoffnung. Aber ja, also man muss sich, glaube ich, ein bisschen verabschieden von dieser Vorstellung, ja, die werden jetzt irgendwie AGI und so weiter. Ich meine, die Buden selbst, die tun halt nicht viel dafür, auch diese Vorstellung irgendwo zu nehmen. So, weißt du, OpenAI kam jetzt auch raus und so, man kann es jetzt irgendwie AGI nennen, also ich nenne es so, aber eigentlich ist es so, ich weiß nicht, also wenn du das anders siehst, kannst du es anders nennen und so. Das ist halt keine der Buden bleibt sympathisch, muss man sagen, oder wird sympathisch, weil das ist halt sehr vage und diese Vorstellung, dass halt wir jetzt mit einer intelligenten KI irgendwie oder einer selbst sich weiterentwickelnde KI zu tun haben, ist einfach nicht der Fall. Aber es wirkt halt so. Und wie gesagt, OpenAI und auch Anthropic und so weiter, die tun wenig dagegen, dieser Vorstellung entgegenzutreten. Ganz im Gegenteil, dieser Hack, der da stattgefunden hat, da waren sie am Anfang sehr stolz drauf. Und dann hat Claude gesagt, also Anthropic gesagt, wir auch, wir haben auch alle gehackt. Mhm. So drei Buden irgendwie so. Und dann schlug das Pendel so ein bisschen um und alle irgendwie so, oh, ja, ist doch nicht so cool. Also deswegen, ja, schwieriges Thema.
Ja, mal sehen, was jetzt da mit den Dingen demnächst so passiert. Jetzt erstmal haben sie ein neues Modell rausgetan, das heißt jetzt Astra, GPT Astra ist nicht mehr 5.6 oder 6 oder irgendwas, 5.7, sondern nur noch Astra, weil sie einfach mit Namen überhaupt nicht zurechtkommen, weil es einfach eine Katastrophe ist. Ich sehe gerade, sie sagen doch GPT 6 Astra. Okay, also doch 6. Ich dachte, sie haben die Zahl weggelassen, weil ich dachte vorher im Codex hatte ich die Zahl nicht gesehen. Wer weiß. Aber es ist recht beeindruckend. Sie haben hier so eine Demo, die zielt so jetzt mal, diese Demo zielt auf Voice Mode ab und auf Computer Use und das ist halt jetzt richtig flott geworden. Das heißt, der macht erstmal eine sehr unbeeindruckende Demo, so zeichne mir eine Rakete in Vektorgrafik, die sieht voll scheiße aus. Und dann sagt er, und jetzt mach die in Blender in 3D und mach mir ein Computerspiel und dann wird da sofort ein Computerspiel draus. Dürfte hunderte von Dollar kosten, diese Nutzung dort zu zahlen. Das ist relativ fett. Aber es funktioniert tatsächlich sehr nett und es hat mir, ich habe das nochmal über meine klassischen Bugs hier drüber gejagt, was er bisher immer nicht gefunden hat oder was nicht gut funktioniert hat. Und tatsächlich, der hat hier eine ganze neue Klasse von Bugs durchgewurschtelt. Alles so sehr Randerscheinungen, sehr Sachen, die eigentlich selten auftreten. Aber trotzdem hat er sie gefunden. Habe ich gesagt, hier, so im Shownotes-Tool passiert manchmal so ein Sync-Problem. Wo ist denn das Sync-Problem? Und Sync-Probleme sind ja offensichtlich eine der härtesten IT-Probleme. Er hat jetzt ein paar neue Fixes gefunden, ist aber sofort in sein 5-Stunden-Fenster nach 5 Minuten reingerannt und war leer, weil das einfach zu komplex war. Aber das ist jetzt nochmal eine neue Level, gerade was den Computer-Use angeht und was das halt auf dem Mac andere Apps in endlicher Zeit fernbedienen kann. Und es ist halt nicht so wie diese Demos, wo mir in dem, wie hieß der denn, Atlas-Browser, wo mir zugeschaut hat, wo er minutenlang gescrollt hat und Cookie-Banner weggeklickt hat, sondern das ist jetzt relativ flott. Das ist jetzt sehr viel besser geworden.
Okay.
Ich meine, Alex, du.
Ja.
Was gibst du jetzt? Ich meine, wofür brauchst du jetzt zum Beispiel dieses super High-End-Modell? Ja, wenn es für dich halt auch jetzt seit einem halben Jahr oder so die ganzen Modelle halt super tun, um irgendwas an WordPress oder Skripten oder Zeug rumzuschieben.
Ja, nö, das weiß ich auch noch nicht, keine Ahnung. Aber es macht ja durchaus manchmal Spaß daran rumzuspielen, damit rumzuspielen. Ich bin relativ beeindruckt, wie viel geht. Ich bin ja später noch mehr dazu, aber dieses Anschließen von externen Geräten und Steuern lassen von AI bleibt faszinierend für mich, bleibt ernsthaft faszinierend für mich. Wenn du über die reine, weißt du, Chatfähigkeit und ich programmiere dir mal was hinausschaust, wenn es wirklich um die Kontrolle von Geräten geht. Und jetzt Computer Use stand da im Vordergrund von der Ankündigung für das Modell. Das ist sehr beeindruckend. Ist halt auch scary, muss man sagen. Aber du hast schon recht. Also die Modelle alle seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr und so weiter sind sehr, sehr ausreichend für mich eigentlich. Deswegen die Geschwindigkeit ist trotzdem immer noch hoch, obwohl man ja irgendwie vor einem Jahr mal gesagt hat, irgendwie so die Sprünge werden kleiner und so. Ja, sicherlich werden sie auch kleiner. Nichtsdestotrotz, sie bleiben beeindruckend auf eine gewisse Art und Weise.
Wenn dieses Ding jetzt den Mac und andere Apps oder wenn das Modell jetzt auch sehr komplexe Apps so wie Blender tatsächlich flott fernbedienen kann, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, jetzt als auch unkontrolliert im Browser rumzuklicken wie ein Idiot.
Ja, absolut. Ich meine, auch in den Demos, dass das einfach Sprache als Haupteingabe in den Vordergrund da nochmal rücken, ist schon ziemlich irre. Und ja, muss man jetzt mal sehen, wie gut es dann wirklich funktioniert und wo halt die neuen Grenzen sind. Aber da natürlich diese Beschleunigung zu machen und das nicht mehr aussehen, wir haben ja auch uns darüber lustig gemacht, ne? Wie das bis jetzt aussah, Computer-USA, wo du dann zuschauen kannst, wo der Kaiser so sehr langsam irgendwie über so einen Button gegangen ist und so, oh nein, das ist der falsche Button, ich muss härter nachdenken, welchen Button ich nehmen muss. Also, oh, ich will nie wieder zuschauen, wie dieses verdammte Ding irgendwas mit meinem Computer macht. Aber klar, also ich meine, das ist natürlich natürlich bei OpenAI auch offensichtlich gewesen, dass das so nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann und dass sie da, die sind da schon sehr weit jetzt plötzlich gefühlt. Also das sind auch wieder Sprünge, Alex hat es gerade schon gesagt, also das ist echt in wenigen gefühlt Wochen und Monaten sind da jetzt Sprünge passiert, die, wo man vielleicht auch sagen müsste, okay, das hätte eigentlich vielleicht doch länger dauern müssen oder man hätte irgendwie mit längerer Zeitraum dazwischen liegen müssen. Aber das geht jetzt sehr schnell, gefühlt sehr schnell voran. Also was du einfach, ja, wie du mit Computern interagierst und was du mit deinem Computer da anmachen kannst, wenn du da einfach so eine Agentenschicht dazwischen hängst oder irgendein Ding, was halt mit LLMs dann interagieren kann und den Rahmen dafür gibt. Und da ist ja auch, ich meine, sie haben sich da diese Bude, wie hieß die, Sky irgendwas, hieß das Tool Sky, ich weiß es nicht mehr. Aber da haben sich natürlich auch Leute eingekauft, die halt sehr genau wissen, wie vor allem macOS funktioniert und wie du in macOS dich halt einklingst mit den verschiedenen Schnittstellen, die da sind, dass du mit diesem Betriebssystem auch Zeug machen kannst ohne Ende. Und das ist natürlich schon extrem faszinierend auf einer gewissen Ebene.
Es ermöglicht halt Leuten jetzt oder Usern Sachen zu machen, wo sie halt vorher vor so einer Lernkurve gestanden wären. Das Blender ist halt eine super komplizierte App zum Beispiel. Ja, da musst du halt tatsächlich viele Wochen wahrscheinlich, bis du zu so einem Raketenmodell irgendwie kommen würdest, dran von Hand wurschteln. Mhm. Und das nimmt es halt ein bisschen ab, da was zu machen, wo du dich halt vorher nicht getraut hättest oder die Zeit nicht reingesteckt hättest, um das selber zu lernen. Und ich habe zum Beispiel jetzt mal was gemacht, ich hab gewusst, diese Technologie existiert, aber es ist mir alles viel zu umständlich. WebAssembly. Eine Web-App gebaut, die halt super schnell eine Berechnung durchführen kann, zum Beispiel. Habe ich meinen guten alten C++-Code gemacht, den ich letzte Woche geschrieben habe, schreiben lassen. Ich habe gesagt, mach mir das mal in eine WebAssembly-Web-App rein. Und jetzt kann diese Web-App halt super schnell auf großen Dateien arbeiten und halt portabel auf jedem Betriebssystem oder dumme Browser läuft. Mhm. Und das hätte ich halt vorher nicht mal so zum Spaß gemacht. Und das ist halt jetzt relativ nice. Und ich habe ein bisschen weiter diskutiert, was können wir mit dieser App anfangen? Wie schaut denn das aus zum Beispiel mit dem Microsoft? Was ist denn das äquivalente Problem zu Gatekeeper bei Microsoft, weil ich es nicht weiß? Dann hat er mir das rausgesucht, hat gesagt, hier, das kostet irgendwie $10 im Monat bei Apple im Gegensatz zu den $100 bei Apple im Jahr. Also bei Microsoft kostet $10 im Monat und also 120 im Jahr und Dingens. Aber sie schenken dir diese Zertifikatsgrütze, wenn du in den Microsoft Windows App Store reingehst. Da gibt es gratis.
Okay.
Und da zahlst du dann deine 15% und irgendwas und hin und her. Das ist alles ganz, ganz interessant und ermöglicht halt sehr viel schneller zu irgendeinem Ziel zu kommen. Ist halt genau das mit diesem Indie-Simulator. Du hängst dann halt aber trotzdem an irgendwelchen blöden Einschränkungen, musst dich bei Apple anmelden, musst deinen Account verifizieren, ich habe irgendeinen gesehen, der hat irgendwo gepostet, so, ich bin nur noch der Depp, der für einen Claude auf den YubiKey draufdrückt.
Ja. Gut. Ist was dran. Also, die Frage der Zukunft und wie das aussehen soll, ist ernsthaft eine interessante irgendwie. Das kann keiner beantworten und jeder, der es behauptet, der lügt. Weil das ist ernsthaft, das ändert einfach viel. Und ich meine, auch nicht immer zum Besseren. Also Friction ist schon gut in vielen Bereichen. Aber die fällt halt jetzt reihenweise um, diese Friction. Also das ist halt teilweise, vieles einfach zu frictionlos geworden. Und darauf sich einstellen, das wird in vielen Bereichen ernsthaft noch verstörend werden.
Ja, also man kann das jetzt mal ausprobieren, wenn man einen bezahlten OpenAI-Account hat, haben sie nochmal zwei Resets da reingesteckt, damit man mal ordentlich dagegen treten kann. Das frisst Tokens wie blöde und so, aber es ist auch, wie gesagt, man kann jetzt sehr gut ihm eigentlich sagen, überleg mal in dem teuren Modell, wie dein Lösungsweg ist und such in dem teuren Modell nach den Problemen und dann nimm die billigen Modelle, um das zu implementieren. Und dann kommt man mit seinem Budget wesentlich weiter. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal gemacht. Das funktioniert recht gut. Und das teurere Modell kontrolliert dann auch die Arbeit von dem billigeren Modell und sagt dann auch manchmal, ich habe das billige Modell falsch gepromptet, das machen wir jetzt nochmal ordentlich. Es sind halt auch nur Menschen, gell? Die machen Fehler. Und dann ist
ja, es sind auch nur Menschen. Genau.
Okay,
Mach die Picks. Ich habe schon. Alex darf gerne weitermachen.
Ich schließe mich ja direkt an. Also an das Thema so ein bisschen. Weil das Ganze läuft ja echt nur mit Netz. Also du brauchst ja erstmal Internet. Auch diese ganzen Agents brauchen Netz, sonst kommen sie nicht weiter. Und ich habe seit mehreren Monaten jetzt schon Internetprobleme zu Hause. Und es ist ja nichts Schöneres, als diese Selbsttherapiesitzung hier zu verwenden, um über seine Netzwerkprobleme zu sprechen. Und ich habe das jetzt zu einem Punkt getrieben, wo ich verzweifelt bin und das Setup sei kurz erklärt. Ich habe einen 5G-Router zu Hause, der ist das Modem. Das ist so eine ZTE-Büchse, der ich nicht viel Wi-Fi zutraue, deswegen ist die nur Modem. Und ich habe einen Dream-Router, von Ubiquiti. Und der macht sozusagen das Netzwerk. So. Und das Problem ist, dass das ganz toll funktioniert, bis es halt gar nicht funktioniert. Und so für 2 Minuten einfach so Internet ist kaputt. Und das folgt keinem Schema. Man weiß nicht, wann das passiert, wie lange das passiert und wie viele Male am Tag. Und daran kann man verzweifeln, weil nichts ist ja schlimmer als unzuverlässiges Internet. Ich habe lieber kein Internet als unzuverlässiges Internet. So, und das führte jetzt zu dem Punkt.
Du bist ja allein deswegen schon aus Deutschland ausgewandert. Ja, so das.
Internet muss klappen wenigstens. Also das habe ich mir erkämpft hier durch den Umzug hoffentlich. Und weil 2 Geräte involviert sind, weißt du halt nicht auch, wer schuld ist. So, das ist ein Problem. Ich wäre natürlich, man kann viele Probleme mit Geld erschlagen und ich hätte zum Beispiel so einen 5G-Dream-Router mir kaufen können, für 500 Euro, glaube ich. Dann schließt du zumindest aus, dass zwischen den beiden Geräten irgendwas kaputt ist. Dann kann nur eins kaputt sein oder nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie das 4G in meinem Fall, wie der Vertrag, ob das echt wirklich täglich mehrmals einbricht. Es waren so viele so Komponenten, die nicht zu kontrollieren waren. Was ich halt sehr gut kontrollieren kann, war der Dream Router von Ubiquiti. Der gibt dir sehr viel Einblicke in das, was er tut. Aber der hat halt auch nach einem gewissen Punkt gesagt, ja, ich kriege hier diese Daten von diesem Modem und keine Ahnung, weiß nicht, manchmal ist es halt weg. Und dann habe ich jetzt auf den Kaufen-Knopf mal gedrückt und dieses Gerät hier erworben. Ich hole das mal aus der Verpackung. So sieht das kleine Gerät aus.
Weiß süß.
Ganz süß, ne?
So wie eine Zigarettenschachtel, ne?
Das ist groß wie eine Zigarettenschachtel. Teltonika, das ist ein kleines Modem aus Litauen. Das ist eine kleine Firma, die machen so Industrie-Modems mehr oder weniger. Das ist eine Metallbox, total wertig, ehrlich gesagt. Die musst du so aufschrauben, um deine SIM-Karte einzulegen. Die macht kein eigenes Wi-Fi, sondern die macht einfach nur, die nimmt dieses LTE oder ja, in dem Fall LTE entgegen und gibt es dann über eine Netzwerkbuchse wieder weiter. Und die haben verschiedenste Sachen. Das ist preislich sehr überschaubar. Also ich habe irgendwie 60 Euro dafür bezahlt. Für die besagte TRB 140 ist das Modell. Die haben halt wie verständlich, die haben viele von diesen Gateways in verschiedensten Ausführungen. Also es war super günstig eigentlich zu haben für ein Modem. Was mir die Möglichkeit gegeben hat, dieses Ding macht eine Sache total toll, die spuckt dir alles aus, was sie empfängt. Also diese Web, das ist ein Web-Interface, aber alles, was die dir anzeigen kann, zeigt die dir an. Das ist halt das Faszinierende an dieser kleinen Büchse. Also da kriegst du die Signalstärke, da siehst du genau, irgendwie kannst du alle Parameter festlegen, alles, was die darf, was sie, der hat das coole Voreinstellung, das war total toll. Und da knüpfe ich an das Thema an. Du kannst einfach auch, wie bei der Ubiquiti-Box, kannst du einfach SSH anklicken und kannst einen Codec sagen, hey, jetzt log dich mal auf diese beiden Geräte ein und find mal verdammt raus, was hier passiert oder nicht passiert. Und dann ist es ganz lustig, bei Codex habe ich auch noch nicht gemacht. Du sagst einfach hier, mach mal SSH-Session zu diesen beiden Routern und guck mal nach. Und dann sehr lustig, also die Altmodelle haben ja noch angezeigt zumindest, was sie überlegen. Und da steht halt so, ich darf den Benutzer nicht nach dem Passwort fragen. Das Passwort wäre nicht gut zu wissen. Ich schreibe das Passwort mal als Pop-up irgendwie und speichere es auf keinen Fall ab, diese Gedankengänge. Sehr lustig. Noch lachen wir drüber. Und dann kommt so ein Pop-up im Codex. Und dann fragt er dich nach dem Passwort und dann nochmal der Gedankengang so, ich nie dieses Passwort merken, so, ich kann mir dieses Passwort nicht merken. Jedenfalls, und dann loggt er sich ein und dann guckt er auf die ganzen Signalstärke und weiß der Geier. So, und letztendlich ihr seht, ich habe dieses Gerät jetzt hier. Ich habe es natürlich nicht mitgenommen von zu Hause, weil sonst zu Hause kein Internet wäre. Aber dieses Gerät hat zu zumindest einer Lösung geführt. Ich weiß jetzt, dass das LTE dieses 4G-Signal nie abbricht. Also das ist einfach immer da. Daran liegt es nicht. Das LTE ist nie weg. Trotzdem gibt es so einen Spike auf diesem Signal, was den Ubiquiti-Router denken lässt, oh, Internet ist weg. Ich mache mal alles aus.
Ah.
Und dann war der Vorschlag vom Codex auch, wir machen mal so eine Policy, schreiben wir in diesen Ubiquiti-Router. So eine Warn-SLA heißt das, glaube ich. Das ist ein Überwachungsprotokoll, so ein Latenz- so eine Latenzregel haben wir da eingefügt, die einfach sagt, hey, bevor du alles abschaltest und denkst, es ist kein Internet da, schau einfach mal zur da 1111, mhm, zur 8888 und zur 999. Und wenn die alle down sind, dann ist Internet down. Aber vorher nicht alles abschalten. Und das hat jetzt dazu geführt, dass einfach das Internet nicht mehr wegbricht. Warum dieser Spike passiert und wann der passiert, konnte mir keiner erklären. Aber durch dieses Gerät konnte ich sozusagen rausfinden, dass nichts am Netzwerk zwischen den Geräten kaputt ist, dass das Modem halt immer Daten empfängt und dass ich jetzt den Dream Router richtig konfigurieren konnte oder musste in dem Fall, weil er halt der setzt halt zuerst die Pings ab und wenn wirklich alles down ist, dann ist auch wirklich Internet down, aber nicht irgendwie beim ersten Anschlag von down Internet abschalten, was halt die Konsequenz hat, dass alle Geräte halt kein WLAN haben und alle rumschreien und so weiter. Und ich fand dieses Gerät also sehr beeindruckend. Ich habe jetzt doch diesen ZTE im Einsatz, diesen alten Router, weil der größer ist und der besseren Empfang hat. Weil das muss man sagen, diese kleine Box, die ist schon dafür gedacht, dass du da eine externe Antenne dran steckst und den irgendwo an einem Mast über deinem Haus befestigst oder so. Also da kommt so eine kleine Zimmerantenne mit. Ist auch schon okay. Aber mit der habe ich so 40-40 an der Leitung bekommen und mit der ZTE-Box kriege ich jetzt irgendwie so 120-100 oder sowas. Also der Empfang ist halt in dieser kleinen Box, die ist da nicht dafür ausgelegt, dass die halt irgendwie, dass du die hinter das Regal werfen kannst. Also und dass sie da gut empfängt. Aber wie du dich auf die einloggst und was du da alles abfragen kannst, ist ernsthaft geil. Also das fand ich schon beeindruckend und deswegen sei das mal empfohlen, weil ich kannte diese Firma auch nicht, weil das auch eher so Industrie und weißt du, das ist nicht so Endkundengeschäft scheinbar. Aber die haben auch so Outdoor-Boxen. Also ich habe auch schon mal nachgedacht, die haben so spezielle Outdoor-Boxen, wo dann schon die externe Antenne dran ist, die du dann irgendwie ans Haus schrauben kannst und so weiter. Die machen geile Sachen.
Nicht ans Haus, an einem Bagger. Wenn ich die Webseite so anschaue, ja, ist die USP. Oh, du brauchst 5G in deinem Bagger für deinen IoT-Bagger. Kauf dir diese Kiste.
Ja.
Ich war forsch begeistert.
Also ja, das Aufschrauben, um die SIM-Karte reinzustecken, sehr lustig.
Das, dieses ganze Zeug ist natürlich alles sehr lustig, auch für einen Trecker und so. Braucht dein Silo, dein Zuckersilo vielleicht eine 5G-Route?
Ja.
Offensichtlich. Das Problem ist halt mit diesen Dingen, das ist jetzt nicht das Problem von Teltonika oder so, aber da kommen halt irgendwelche Firmen oder Leute kommen daher und wenn man hier mal auf den Router drauf schaut, da ist das Passwort aufgedruckt, mit dem das Ding ausgeliefert wird, nämlich Admin. Und die hängen halt dieses Ding dann nicht an den Zuckersilo, sondern an die Wasserwerke. Und dann ist halt, das steht es halt offen.
Ja, sie geben so ein unique Username und Passwort zum ersten Einloggen, geben sie auf der Rückseite mit und QR-Code und so weiter, dass du es halt leicht aufsetzen kannst. Also das Aufsetzen ist auch wirklich so dann gedacht, dass du gerade, weißt du, wahrscheinlich mit so Seilen an deinem Silo hängst und dann das einrichten musst oder so, keine Ahnung. Dafür ist das so ein bisschen ausgelegt. Ich fand es sehr nett, muss ich sagen. Und preislich sehr, also in dem Fall erschwingend. Die machen halt ganz klar Kompromisse. Also die bieten auch das teure Zeug an. Also das ist jetzt so eine klare Box für 4G only und Cat4-Anschluss ist da irgendwie dran und wenn du halt mehr willst, zahlst du halt auch entsprechend mehr. Aber ich fand die ganz beeindruckend.
Vielleicht hat ein Hörer einen tollen Tipp für sowas in der Art, so Thema Podcast-Koffer so, weil beim Seidel, das wird glaube ich nichts mehr, dass da irgendwie Kupfer hingelegt wird oder so. aber eine Lösung, die halt möglichst kompakt so ein Ding oder sowas wie eine Fritzbox oder sowas wie den Ubiquiti 5G,
ja,
der aber auch mit irgendwie schlechtem Signal, sprich mit einer großen Antenne daherkommt, aber trotzdem nicht irgendwie riesig ist und fest verbaut werden. Welche Optionen gibt es da noch außer den Teltonikas, den Ubiquitis, den Fritzboxen mit 5G? Was möchte man da möglicherweise haben und was ist Müll? Wenn ihr da Hinweise habt, gerne an mich schicken. Insgesamt gibt es halt aus diesem, für so Industrie- und IoT-Zeug gibt es viele Sachen, die interessant sind, wenn man sich da eben, so wie du jetzt eben selber was zusammenstecken möchte und halt nicht nur so ein clicky Interface von der Fritzbox haben möchte oder so. Oder halt bei der Fritzbox auch relativ viel Geld für das sehr gute WLAN da drin zahlt, was man vielleicht überhaupt nicht haben will.
Ja, genau. Also das ist, ich meine, vielleicht habe ich mir die Sache auch einfach selbst eingebrockt und nicht halt irgendwie so einen Standard-Router mit der Standard-Konfiguration genommen. Mit dem Ubiquiti-Zeug, ich finde das halt sehr geil, aber du schießt dir halt auch, du kannst dir halt sehr doll ins Bein schießen. Also wirklich, so dass kannst du das Bein abschießen, mehr oder weniger, dass du kein Internet mehr hast danach. Aber du kannst halt sehr viel einstellen und das macht halt, das hat durchaus auch eine spaßige Komponente da dran. Und und wie gesagt, ich muss da draus finden, was die Problematik ist. Ich glaube, jetzt habe ich sie eingefangen, aber das sagt man, glaube ich, bei den Netzwerkproblemen immer. Und dann fällt sie morgen einem wieder auf die Füße. Aber das war ein interessanter Lerneffekt. Und auch, wie gesagt, das mit den Agents zu steuern oder nachschauen zu lassen, weil steuern dürfen sie nicht. Haben sie auch nämlich rausgegeben, im Prompt konntest du auch lesen, so SSH, ich darf nichts machen. Ich darf nichts verstellen. Ich muss den User fragen. Und selbst dann darf ich eigentlich nichts machen. Ist verboten. Und war lustig zu lesen.
Ja, wenn du ihm sagst, er soll das machen, dann macht das auch. Also ich hab ihn jetzt über SSH halt immer auf dem Server irgendwas rumklicken lassen, hat bis jetzt nichts kaputt geschossen, aber könnte natürlich jederzeit passieren, deswegen ja. Backups immer sehr gut. Hörer sagt auch, er hat so einen Teltonika im Ferienhaus in Norwegen und der funktioniert einfach. Das ist natürlich sehr nett, wenn so ein Zeug einfach funktioniert und verschwindet. Im Fall von Alex sogar auch nicht mal Geld kostet, weil die SIM-Karte gehört zur Miete dazu. So.
selbstverständlich. Aber leider nur das miese 4G. Mhm. Das ist nicht das 5G, da muss man extra 10er zahlen, bin ich zu geizig. Weil das Ding ist ja auch, zu Hause bei mir, das soll jetzt nicht komisch klingen, aber dieses WLAN ist so ein bisschen optional. Also man braucht es, das braucht das WLAN, weil es ein paar Geräte gibt, die keine SIM-Karte haben, aber normalerweise haben die vier Leute, die bei uns wohnen, diese SIM-Karten in ihren Telefonen und die brauchen eigentlich, weil wenn das WLAN schlecht ist, so wie in den letzten Wochen, dann schalten die das WLAN halt immer aus bei sich. Aber da hilft halt natürlich dem Apple TV nichts. Oder es hilft irgendwie dem Airfryer nicht, der irgendwie ins WLAN muss, weißt du? Also
muss.
Ja, und deswegen, dafür brauchst du dieses WLAN dann doch.
Okay, ich link mal diese Teltonika-Seite, die haben da sehr viele schöne Sachen. Und wenn ihr ein Zuckersilo habt, sag mal auch Bescheid, ob der schon 5G
ja,
hat.
Ja.
Das würde mich auch interessieren.
Leo, hat dein Airfryer WLAN?
Nein.
Warum
nicht? Der muss immer ins WLAN. Das ist einfach sehr gut.
Ethernet.
Ja, ich habe eine App, die, glaube ich, ich selbst auch schon mal gepickt habe vor längerer Zeit und die mir doch immer noch ziemlich viel Freude bereitet, namens Bebop, also B-E-B-O-P, glaube ich, nicht der glorreichste App-Name, aber das ist ein nettes kleines Tool, um Notizen oder über irgendwie Informationen, Textinformationen schnell festzuhalten. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass ich nie mit Ringen und Spracheingaben nie den Einsatzzweck finde, aber für so kleine Textinformationen finde ich dann doch Einsatzzweck. Ich meine, natürlich kann man da auch einfach was einsprechen oder irgendwie eindiktieren, so kein Problem. Geht natürlich alles. Aber das Schöne an Bebop ist die Flexibilität. Also das ist nicht sein eigenes Tool, in dem man diese Notizen am Schluss eigentlich dann speichert, sondern der legt letztlich in iCloud, in deinem iCloud-Verzeichnis legt dir Bebop eine Textdatei an, entweder wirklich eine klassische TXT-Datei oder Markdown wird natürlich auch unterstützt und du kannst die dann dahin pumpen, wo du möchtest. Also in natürlich Voraussetzung, du benutzt dann eine Desktop-App am Mac, die in der Lage ist, mit Textdateien oder Markdown-Dateien umzugehen, was inzwischen ja ziemlich viele Apps sind. Selbst Apples Notizen-App fängt ja an, immer mehr Markdown zu machen. Obwohl da, ja, da musst du dir natürlich einen komplizierteren Workflow im Moment noch ausdenken. Aber in andere Markdown-fähige oder TXT-fähige Apps kriegst du natürlich Textdateien ohne rein. Also sei es jetzt Obsidian oder sei es halt, ich benutze es mit Ulysses zum Beispiel, auch so ein klassisches Schreibtool. Da ist es natürlich absolut kein Problem. Direkt, also da sind auch in vielerlei Hinsichten oft in diesen Apps schon die Möglichkeiten gegeben, dieses externe Verzeichnis einzubinden. In Ulysses ist es praktisch ein eigener Ordner, in dem all diese Textdateien landen und auf die ich dann dort Zugriff habe. Und das heißt, diese Notizen, die ich auf dem iPhone eingegeben habe, die sind dann schon, sobald ich irgendwo wieder mein MacBook aufklappe oder an meinem Mac sitze, sind diese Notizen bereits dort in Ulysses dann für mich zu finden. Und das ist schon recht praktisch. Und zusätzlich ist, dass der Entwickler von Bebop offensichtlich überhaupt keine Motivation hat, ernsthaft Geld zu verdienen, weil diese App ist weder ein Abo-App, sondern die hat so ein ganz klassisches Kauf für ein paar Euro meine Pro-Version. Und die Gratis-Version wird noch nicht mal ernsthaft limitiert. Also das ist wie aus so einer anderen Zeit, diese App.
Ey, der ist Künstler. Der ist Künstler.
Ist sehr reich und braucht aber hoffentlich kein Geld, weil das ist einfach zu gut sozusagen. Und das macht die App natürlich zusätzlich sympathisch. Man kann irgendwie 6 Euro einwerfen, um diese Pro-Version einmalig freizuschalten, dann die so ein bisschen mehr Optionen, ein paar Themes und Kram noch gibt. Also wie gesagt, du kannst aber auch unlimitiert Notizen da einfach so reinballern. Und das schreibt ja auch explizit hin. Also es ist noch nicht mal so, als würde der Entwickler das irgendwie verstecken vor den Nutzern, sondern der schreibt einfach hin, du kannst sie einfach komplett benutzen. Das ist so ein bisschen wie Shareware früher. Wer sich erinnern mag an diese Zeiten. Und auf jeden Fall eine sehr nette App. Ist jetzt nicht so, dass die super schnelle Fortentwicklungsgeschwindigkeit hat, aber es kommen schon ab und zu mal Updates vor, keine Ahnung, ein paar Wochen oder ein paar Monate, vielleicht auch schon 2-3 Monaten, kam noch mal ein größeres Update, wo du die Möglichkeit hattest, dann auch gezielt vorausgehende Notizen zu referenzieren und dann deine neue Notiz an die bereits bestehende Notiz anzuhängen, weil diese Möglichkeit gab es am Anfang nicht. Das heißt, du hast am Anfang immer eine neue Notiz, für jede Notiz eine neue Notiz angelegt, eine neue Textdatei angelegt, eine neue Datei angelegt. Und das kannst du inzwischen auch verhindern, indem du eben eine vorausgehende Notiz praktisch mit einem App-Zeichen ansprichst und dann diese neue Information in die gewünschte vorhergehende Notiz einspeist und dann am Schluss halt die unten im Text angehängt wird. Also ja, nettes Tool für Leute, die in irgendeiner Form Textinformationen schnell aufzeichnen und irgendwo ablegen wollen und dabei die Flexibilität haben, mit richtigen Schreibtools, Desktop-Apps, Obsidian, Monster Notizverwaltung und mit ihrem Tool der Wahl halt zu arbeiten und nicht in so einem geschlossenen Kreislauf zu stecken, dass du eben ein und dieselbe App auf allen Geräten zum Beispiel benutzen musst. Also da wäre es natürlich, also ich meine, klar, da musst du natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel noch andere Betriebssysteme einbeziehst, musst du dir halt noch andere Tools bauen drumherum, aber da gibt es ja durchaus, also weiß nicht, wird man wahrscheinlich auch Windows-seitig oder Linux-seitig irgendwelche Textverarbeitungstools finden, die mit dieser Art von Dateien umgehen können, die man da reinträgt. Müsste natürlich überlegen, wie du dann diese iCloud, wie du
die iCloud-Verknüpfung ist halt,
dass du die iCloud-Verknüpfung schaffst. Ja, da musst du dir dann wahrscheinlich irgendwas Wilderes bauen. Gerade für Linux wird es vermutlich ziemlich kompliziert, aber kriegt man sicher irgendwas hin, oder? Der Cloud baut einem da sicher schon was.
Ich finde es halt, positiv, weil viele von diesen kleinen, schnellen, ich halte mal textfest, Apps sind halt über die Jahre gewachsen und machen halt viel, viel mehr. Und Bebop, vielleicht sind wir in 5 Jahren auch da, aber die sind halt ganz klein und machen halt diese Primäraufgabe halt richtig. So dieses Text festhalten und nicht irgendwo, du willst das dann sharen und teilen und dann hast du irgendwie 15 Wege irgendwie, das noch weiter zu verarbeiten, sondern die wirklich so, wir halten mal Text fest. Und wenn du einen neuen Gedanken hast, machst du entweder, wie du sagst, einen Anhang oder halt eine neue Datei einfach auf. Und das ist sehr konstant jetzt irgendwie seit 2,5 Jahren, glaube ich, gibt es die, gleich geblieben. Und ich finde, das ist ein sehr legitimer Anwendungsfall. Einfach schnell den Cursor irgendwo zu setzen und Sachen tippen zu können. Das ist eine Fähigkeit, die viele Apps Ich meine, nicht verlernt haben, weil Draft zum Beispiel ist ja auch verdammt schnell, aber macht Draft halt so viel mehr.
Ich wollte also, gerade sagen, weil an Drafts habe ich auch gerade gedacht, aber das ist ja, das war für mich kompletter Overkill, was die App alles gemacht hat. Also das kann natürlich, also ich meine, das mag für andere Leute natürlich fantastisch sein, weil das genau diese Flexibilität bringt, da viel mehr mitzumachen. Aber für mich war Drafts einfach viel zu viel zu viel. Immer wenn ich mir das angeschaut habe, war ich völlig überfordert von den ganzen Optionen, die ich hatte und den Möglichkeiten und hatte dann gar keine Lust, mich da weiter einzuarbeiten und mit auseinandersetzen, mir dann irgendeinen Workflow dafür zusammenzubasteln. Und da fand ich immer eben sehr schön, dass Bebop einfach dieses eine Sache und jetzt eben diese kleinen Ergänzungen, die dann nachgeliefert wurden, die haben das dann genau abgerundet. Und das hat sich wirklich als ein schönes, bei mir sehr nettes Tool, auf das ich nicht verzichten möchte, erwiesen.
Gut. Ich linke das in den Shownotes von der 1022. Basti, was gibt's?
So, ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob wir Produktivitätssoftware oder ein Spiel besprechen. Ich bin da heute flexibel.
Ist das nicht ein und dasselbe?
Ist das nicht Fangfrage?
Nee.
Dann machen wir Produktivität.
Alles klar, hervorragend. Und zwar, wir kennen das Tool alle. Nämlich den Finder. Und der Finder ist ja fast unfehlbar und perfekt. Hm. Es sei denn, man benutzt ihn ab und zu, dann wird er seinem Namen gerecht, er ist Finder, man findet damit ab und zu Sachen. Jetzt stehe ich momentan öfter vor dem Problem, ich habe mehrere Speicherkarten mit Video- und Audiodateien drauf, die ich an einen und denselben Ort kopieren muss und ein bisschen den Überblick behalten muss, was ist denn gerade wo und was fehlt mir noch und was muss ich noch wohin kopieren? Und da ist es dann schön, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig sieht und Tabs hat. Und theoretisch kann der Finder das alles, ne? Ich könnte mir zwei Finder-Fenster nebeneinander ziehen und da mehrere Tabs aufmachen. Aber das ist alles nicht so richtig geil, weil da schiebst du wieder ein Fenster rum und dann ist wieder alles in der Hose. Und dann habe ich kurz überlegt, es gibt hier andere Apps, die genau sowas machen. Du hast zwei Folder, die du nebeneinander legen kannst und kannst da rumtappen und kannst dir Shortcuts da auch hinlegen für die verschiedenen Ordner, an die du öfter hinkommen willst.
Norton Commander.
Richtig, genau. Ich suchte also einen Norton Commander und nachdem ich dann kurz auf den Kalender geschaut habe und festgestellt habe, es ist ja 2026, ist mir wieder eingefallen, Norton Commander, nein. Und hab dann überlegt, was gab es denn da? Und da gibt es ja viele verschiedene Varianten dieser Apps, die das auch schon seit Jahren machen, wie beispielsweise Pathfinder oder eine neue Variante, die auch irgendwas mit Commander im Namen hat, ich habe es vergessen. Commander One, die auch so den Norton Commander Spirit so mitnimmt. Leider sind die beide wirklich nicht besonders hübsch. Also sowohl Pathfinder als auch Commander One mag ich nicht gerne anschauen. Also
faires Ausschlusskriterium.
Ja, es ist ein Jammern auf hohem Niveau. Fair. Also sie sind beide schöner als Norton Commander und ich verstehe den Charme von Norton Commander, weil ich alt bin. Und dann habe ich überlegt, was gibt's denn da? Was gab's denn da noch? Und dann ist mir wieder eingefallen, es gibt ja noch Forklift. Ja. Und dann hatte ich mal vor Ewigkeiten eine Forklift-Lizenz und habe dann mal bei Binary Nights gefragt, so hey, kann ich das mal ausprobieren? Und haben die mir eine Lizenz geschickt. Und wenn sie mir die Lizenz nicht geschickt hätten, hätte ich nach der verlängerten Testphase dieses Ding einfach blind gekauft, weil es einfach sensationell ist. Also zum A, sehr wichtig, es ist ein hübscher Dateimanager, ein Two-Pane-Dateimanager. Also das heißt, ich kann halt links zum Beispiel mir auf 5 Tabs meine Speicherkarten legen und rechts meinen Medienordner, wo das Zeug hin muss. Oder ich kann Audio- und Videoordner nebeneinander legen und kann Dateien kopieren. Es gibt dann Progress-Bars im Fenster, die nicht irgendwo rumfliegen und du nicht weißt, wo der Progress gerade ist, sondern du hast alles in deinem einen Fenster drin. Und das ist einfach eine sehr, sehr, sehr hübsche App, muss man sagen. Was dazu kommt, was ich ganz nett finde, das kann halt, der löst so ein bisschen gleich Transmit mit ab, weil der kann halt SFTP und WebDAV und Co. Also ich könnte da auch irgendwie dann noch S3-Buckets und weiß ich nicht was anschließen. Ich kann Ordner synken miteinander, was halt saumäßig nice ist, weil manchmal ist es schon herausfordernd zu gucken, was liegt jetzt wo? Also und was muss ich noch rüber kopieren? Brauchst du nicht. Du kannst sagen, sync mir die zwei. Und dann macht er das einfach. Magisch. Und das ist schon ziemlich nett. Also die haben noch viel mehr Zeug, was ich gar nicht benutzt habe. Ne, du kannst irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Dropbox reinhängen. Brauche ich nicht, weil ich Dropbox nicht benutze. Aber du könntest das halt machen. Du kannst, wenn du lokal auf einem Ordner bist und auf einem, zum Beispiel auf einem entfernten Ordner per SFTP auf deinem Server und du hast dieselbe Ordnerstruktur, kannst du sagen, ich klicke auf dem einen in den nächsten Ordner und der springt auf den zweiten mit, dass du synchronisiert auf einem Remote-Ordner mit die Folderstrukturen durchwechselst. Das ist alles sehr, sehr, sehr nett und der kann noch viel mehr, aber diese Basics. Ich habe sinnvoll zwei Dateiübersichten, Ordnerübersichten, die ich nebeneinander legen kann und auf denen ich arbeiten kann. Die ist einfach Gold wert. Und inzwischen liegt Forklift bei mir an zweiter Stelle im Dock neben dem Finder oder unter dem Finder. Und ich benutze den einfach. Also ich benutze den quasi ausschließlich dann, wenn es darum geht, jetzt die richtigen Dateien an die richtigen Orte zu schieben. Und für so einfachen Kram benutze ich weiterhin den Finder, aber dafür ist er einfach Gold wert. Und Single-User-License kostet halt irgendwie $20. Was schon, also du kriegst nach einem Jahr keine Updates mehr. Es ist so irgendwie eine Subscription und irgendwie auch nicht.
Ja,
also
ja.
Ich kann das jetzt heute kaufen, kriege ein Jahr lang Updates und dann bin ich halt auf der Version, an Anführungszeichen, gefangen, die nach einem Jahr draußen ist und ich kann dann entscheiden, ich werfe da jetzt wieder $20 ein und dann kriege ich wieder für ein Jahr lang Updates oder ich sage halt, ich mache das nicht. Heißt halt im schlimmsten Fall, jetzt ist gerade Forklift 4 draußen, angenommen ich kaufe die jetzt und nach einem Jahr und einem Monat kommt halt ein Betriebssystem-Update, das nicht mehr kompatibel ist mit Forklift 4, da muss ich halt quasi ein Update kaufen. Finde ich, also aus meiner Warte ist es in Ordnung, weil es ein Tool ist, das ich persönlich oft benutze. Aber das kommt natürlich sicher sehr auf den Use Case an, ob man das jetzt oft benutzt oder nicht. Wenn man es für 2 Jahre kauft, ist es ein bisschen billiger pro Jahr. Aber insgesamt einfach eine schöne App, die ich so gar nicht mehr im Kopf hatte, dass es Forklift gibt und diese Sachen kann. Weil Forklift war für mich immer so, okay, das ist ein SFTP-Client.
Und ja, das war in der Ecke genau. Von Transmit so ein bisschen, das steckte da gedanklich bei mir auch so fest. Aber bei mir wechselt es sich ja ab mit Bloom. Bloom ist so auch eine Bloom-Up-Club ist die Adresse. Auch eine nette Geschichte. Diese zwei Panel-Ansicht, die kannst du ja auch als Paar abspeichern. Das ist ja so einer meiner Hauptwendungsfelder, dass ich so verschiedene festgelegte Shares habe, die immer mit einem Klick in beiden Fenstern sich öffnen. Ja. Und also so ein Pärchenansicht, die total nett ist. Und wie gesagt, es kann ein riesiger Vorteil sein, wenn du Dropbox-Kunde bist und nicht die Dropbox-App installiert haben möchtest.
Ja, definitiv.
Schlagendes Argument kann das sein.
Ja, definitiv. Mhm. Ja, genau. Also ich bin da Fan von und falls euch die Alternativen alle nicht zusagen, aus irgendwelchen Gründen. Ich bin mit Bloom auch nicht, du hattest das, glaube ich, gepickt vor ein paar Monaten. Und ich bin da irgendwie nicht mit warm geworden und ich kann es dir gar nicht genau sagen, warum. Also ich finde Forklift weiterhin ein bisschen hübscher als Bloom und deutlich hübscher als die Alternativen. Pathfinder zum Beispiel kann noch viel mehr. Also wenn es dir nur darum geht, ich brauche alle Features, dann nimmst du Pathfinder. Aber das ist für mich so das ideale Paket für Dateiverwaltung.
Gut. An der Stelle. Ich linke diese ganzen Sachen, könnt ihr euch mal anschauen. Und dann, wir hören uns jetzt am Donnerstag wieder. Ich habe letztes Mal Mittwoch gesagt, weil ich völlig verwirrt war von diesem falschen Wochentag, was Apple da macht. Egal, also Mittwoch ist der Event, Donnerstag nächste Sendung bei uns. Und wenn ihr da dabei sein möchtet, gerne bitte unser Plus klicken. Herzlichen Dank und bis bald.
Guten Abend. Auf Wiedersehen.